gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und Philipp ist der Dritte im Bunde.
Hi.
Hallöchen. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und heute haben wir nach längerer Zeit mal wieder eine, ja, ich würde sogar sagen, ganz besondere Folge. Wir haben ja die letzten Folgen Zeitschriften durchgeblättert. Wir haben Tobi Listen gemacht. Also es war eher nicht so rechercheintensiv.
Das war nicht so tiefst einsteigend, ja.
Und heute machen wir im Prinzip genau das Gegenteil davon. Das Ganze heute ist endlich mal wieder eine Ehrenrunde, unsere dritte. Und heute geht es um, Tobi, magst du es nicht erzählen?
Es geht um ein echtes Schwergewicht. Und zwar haben wir uns mal an Super Mario World getraut. Darum soll es heute gehen in unserer Ehrenrunde. Aber bevor wir starten, würde ich einfach noch mal ganz kurz in die Runde fragen. Jungs, was habt ihr so getrieben die letzten 14 Tage?
Ich habe natürlich Super Mario World gespielt.
Überraschung.
Ja, Überraschung. Aber, und jetzt kommt's, endlich, und alle, die uns bei Instagram folgen, die werden es schon wissen.
Trommelwirbel, Trommelwirbel.
Oh ja, macht mal Trommelwirbel. Ich habe endlich Cyberpunk 2077 durchgespielt.
Ui.
Ja. Alter Schwede, 166 Stunden auf der Uhr. Und ich muss sagen, ich bin danach in ein Loch gefallen. Und unter dem Post bei Instagram, da hat der Spielkind RC auch kommentiert. Und ich habe ein bisschen mit dem hin und her geschrieben. Und dieses Loch, das hat er ganz nett verglichen, wenn man einen Roman durch hat. Und vor allen Dingen, ich habe früher viel gelesen, wenn man einen langen Roman, einen großen Roman irgendwie durch hatte, irgendwas Fettes, am besten noch eine Reihe oder so, dann fällt man auch in so eine Art Loch und weiß erstmal nicht, was lese ich denn als nächstes. Und mir ging das nach diesem Spiel exakt genauso. Und ich habe jetzt die letzten Tage, wenn ich nicht gerade Super Mario World gespielt habe, nur Call of Duty im Multiplayer gespielt. Das Stumpfste, was überhaupt geht. Einfach nur losrennen, alles abballern, was sich bewegt.
Auch mal schön, ne?
Ja, es war super. Ich bin kein Online-Spieler, ich bin kein Multiplayer-Spieler, aber nach so langer Zeit hat mir das mal wieder richtig Spaß gemacht. Waren ein paar tolle Tage, die ich jetzt mit Call of Duty verbringen durfte. Ja, das waren so meine 2 Wochen im Großen und Ganzen. Ich hatte Urlaub und ach ja, und auf Disney Plus hat Falcon and the Winter Soldier, die ersten Folgen sind da und ich bin recht angetan, muss ich sagen. Philippe, wie war's bei dir?
Ist ja eigentlich schon wichtig, dass bevor man irgendwie so an die schweren Gewichte rangeht, vorm Training, dass man sich ein bisschen aufwärmt. Und deswegen noch so ein bisschen lockeres Geplänkel vorweg anfängt, aber irgendwie habe ich gar nichts zu plänkeln. Ich hatte, so wie du, Markus, Urlaub und ich bin einfach komplett versackt auf dem Sofa. Ich habe mich von Talkshow zu Talkshow gehangelt. Da war nichts Retro-artiges dabei. Ich steige jetzt voll mit der vollen Auslastung wieder ein mit Super Mario World.
Ja, cool.
Ja.
Geht ja auch mal.
Es war quasi mein Urlaub, um jetzt wieder alles mehr auskosten zu können. Ja. Tobi, was gaben deine letzten 2 Wochen her?
Ich muss gestehen, da sah es bei mir nicht großartig anders aus. Ich habe wenig bis gar nichts gezockt und mich eher mit dem einen oder anderen Film beschäftigt, den ich mit meinen Kids geguckt habe. Wir haben die Star Wars-Reihe nochmal so ein bisschen geschaut.
Welches ist denn der Lieblingsfilm deiner Kids?
Gute Frage. Vorhin hat mir Max, das ist mein großer Sohn, der ist 9, noch erzählt, er findet auf jeden Fall Episode 2 am döfsten. Rennt er bei mir schon mal offene Türen ein.
Ja, bei mir auch. Ich finde den nicht kacke, aber von allen am schwächsten. Definitiv.
Mhm. Ja, das geht mir auch so. Und ansonsten haben wir gemeinsam bis Episode 6 alle geschaut. Und ich glaube, er fand Episode 1 und 6 am besten, wenn ich mich recht erinnere.
Also, ja, das passt irgendwie in das Alter. Als Kind total. Fand ich ja 6. Also da gab es 1 ja noch nicht, aber als wir klein waren, da fand ich 6 auch am besten.
Ja, der ist schön bunt, der ist schön poppig, da gibt's Ewoks, da gibt's Jabba und so. Das ist schon ein guter Film. Also kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde den auch fantastisch.
Ja, und die Gungans in Teil 1 sind ja auch sehr kindgerecht.
Ja,
ja, genau. Und Anakin, also ich bitte dich, das ist ja die Identifikationsfigur für kleine Jungs.
Ja, also all die Dinge, an denen ich mich bei Episode 1 störe, die fallen natürlich so einem Neunjährigen überhaupt nicht auf. Und von daher fand der auch Jar Jar Binks natürlich cool und Anakin. Und ich muss auch sagen, ich habe mit dem Film mittlerweile meinen Frieden gemacht. Der hat jetzt irgendwie seine kritische Marke von 20 Jahren erreicht und ist somit auch irgendwie ein echter Retro-Streifen.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch krass, oder? Ich meine, der ist jetzt Retro, also das ist über 20 Jahre alt, das Ding. Das ist der Hammer.
Trotzdem auffällig, dass die Sachen, die 40 Jahre alt sind, mir so vom Ästhetischen besser gefallen als das Zeug aus den frühen 2000ern. Aber das hat man neulich schon mal. Also dieser ganze CGI-Kram, das sieht schon aus heutiger Sicht ziemlich mies aus. Wohingegen die ganzen Modelle und so weiter aus den alten Teilen natürlich auch immer noch ihren Charme haben und durchaus nett aussehen.
Ich finde, Episode 1 ist gar nicht so schlecht gealtert. Also es gibt durchaus Szenen, die auch heute noch hervorragend aussehen. Alles, was mit den Kampfdroiden zusammenhängt, sieht auch heute noch super aus.
Ja, das stimmt. Es kommt in Episode 2 so ein bisschen mehr zum Tragen. Das sieht wirklich gruselig aus. Das sieht aus wie ein mittelmäßiges Computerspiel.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Also da muss ich auch sagen, witzigerweise sieht Yoda in Episode 2 auch am schlechtesten aus. Dadurch, dass er in Episode 1 ja mal ein digitales Makeover gekriegt hat und dann wirklich nach Yoda aussah, hat Episode 1 tatsächlich den besten Digital-Yoda, den es gibt, obwohl es der älteste Film ist.
Ja, und auch diese ganzen Angriffsszenen mit irgendwelchen Vehikeln, Angriffsfahrzeugen, Bodentruppen und so weiter, das sieht echt aus wie so ein mittelmäßiger, Command & Conquer Vorspann. Und ja, man muss ja auch einen Teil haben, auf dem man so ein bisschen rumbashen kann.
Ey, aber auch der Film hat ein paar coole Sachen. Ich meine, Jango Fett ist cool und Count Dooku ist cool und Obi-Wan ist cool und ja, dann erschöpft es sich so langsam, glaube ich. Ja. Aber egal, so ein paar Sachen sind schon auch noch cool an dem Film.
Ja. Apropos cool. Wir beschäftigen uns ja heute mit einem coolen Spiel. Was für eine Überleitung.
Die tat nur kurz weh.
Ja, irgendwann muss ja mal losgehen. Super Mario World. Ich würde mal einfach so ein paar harte Fakten in den Raum schmeißen, bevor es losgeht. Und zwar, wie sich die meisten wahrscheinlich schon denken können, ist Nintendo hier der Entwickler. Und veröffentlicht haben sie das am 21. November 1990 in Japan, im August 91 in den USA und am 11. April 1992 in Europa. Und das Spiel wurde dediziert für das Super Nintendo entwickelt. Ist, wie die meisten wahrscheinlich auch ahnen können, ein Jump'n'Run bzw. ein Plattformer. Und die Leitung hier hatten Shigeru Miyamoto, der als Produzent aktiv war und, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, ein gewisser Herr namens Takashi Tezuka, der hier den Director gemacht hat, was sonst eben der Part von Shigeru Miyamoto gewesen ist. Aber da kommen wir gerne nochmal drauf zu sprechen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und die Musik kommt von niemand Geringerem als Koji Kondo.
Den hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast, den Koji Kondo, weil der beispielsweise auch Legend of Zelda dafür den Soundtrack komponiert hat. Und um das Spiel herum kann man noch viel, viel mehr ausschmücken und an Fakten von sich geben und so weiter und so fort. Zum Beispiel, einfach mal um eine grobe Vorstellung davon zu haben, wie gut das Spiel angenommen wurde und wie prägend es für viele gewesen ist, wurde es über 20 Millionen Mal verkauft.
Ui, wow.
Einfach mal so zum Vergleich, Mario Brothers, also der erste Teil, verkaufte sich doppelt so oft, aber da hatten wir auch wesentlich weniger Auswahl. Die beiden ersten Sonic-Titel verkauften sich nur halb so oft.
Naja, aber zusammen immerhin auch so, naja, egal.
Ja, doch, also es sind schon massige Zahlen, kriegt man das schon ein bisschen so eine Perspektive dafür. Und erste Teile, da kann es oft sein, dass sie nochmal ein bisschen mehr herausstechen und deswegen mehr angenommen werden oder so. Und dann mit jeder Fortsetzung kann es zum Beispiel sein, dass es an Besonderheit verliert. Vor allem, wenn man an die Zeiten denkt, in denen Videospiele ein bisschen mehr in den Kinderschuhen steckten. Mhm. Das ist nämlich irgendwie in gewisser Weise oder in Japan sogar offiziell nicht der erste Teil auf dem Super Nintendo, sondern der vierte Teil der Reihe. Es ist Super Mario Bros. 4.
Mhm, stimmt, das
wusste ich vorher gar nicht. Die Entwicklung hat etwas länger gedauert, aber da können wir später noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Hat 3 Jahre gedauert. Und Yoshi hatte endlich seinen ersten Auftritt in diesem Spiel. Was es damit auf sich hat, können wir bestimmt auch noch mal ein bisschen genauer ausführen.
Ja.
Und ja, dadurch, dass es eben ein vierter Teil war, wurde vieles auch konsequent weitergeführt. Also sowas wie das Oberweltprinzip aus Teil 3, wo man die Figur eben von Level zu Level schicken konnte, ohne dass man automatisch dort landete oder so. Die Flugeigenschaften, die die Levels in die Vertikale noch mal ein bisschen erweitert haben. Und beispielsweise sowas wie die Speichermechanik wurde dann aber auch als komplettes Novum eingeführt.
Ja, gerade bei Jump'n'Runs war das ja damals sehr ungewöhnlich, ne?
Hm.
Also bei Rollenspielen gab's das ja schon länger, aber bei einem Jump'n'Run, das hat man ja früher so, ja, an einem Tag durchgespielt, wenn man es konnte, oder man hat halt die Konsole angelassen. Aber auch dazu gibt's nachher noch mal mehr.
Mit viel Glück hatte man vielleicht ein Passwortsystem.
Stimmt, ja, das gab's auch, ja.
Ja, und was hier in dem Spiel ja wirklich auch eine sehr schöne Neuerung war, ist, dass man auch innerhalb des Spiels so einen Checkpoint hatte, ne? Dass man also nicht wieder ganz von vorne anfangen musste, sondern dass man ja nach der Hälfte ungefähr diese, ja, was ist das, diese Stange irgendwie erreichen konnte, von der man dann wieder starten durfte.
Da sieht man schon sehr viel Miyamoto-Handschrift, dieses Ganze so zwischendurch mal ein bisschen dem Spieler auf die Sprünge helfen, wenn es mal ein bisschen kniffliger wird, dass er nicht ganz frustriert wird, dass er mehr vom Spiel sehen kann, selbst wenn er nicht ganz so gut ist.
Ja, mir sehr sympathisch, der Mann.
Ja. Ja, und damit wir auch ungefähr wissen, in welchem zeitlichen Rahmen wir uns gerade bewegen. Das Spiel kam ja 1990 in Japan heraus. In den USA erschien damals dann auch endlich Super Mario Bros. 3. Für das Master System erschien Alex Kidd in Shinobi World, der vierte Teil der Reihe. Und ich glaube tatsächlich eines der oder sogar das letzte Spiel fürs Master System, wahrscheinlich nur eines der letzten fürs Master System. Das großartige The Secret of Monkey Island ist erschienen. Und auch der Game Boy kam endlich nach Europa.
Ja, zeigt einfach auch nochmal so ein bisschen, wie lang das eigentlich her ist und wie auch so die Unterschiede sind. Ne? Also auf der einen Seite kommt irgendwie so ein 16-Bit Knaller raus, wie Super Mario World, und gleichzeitig halt auch dieser kleine grüne Game Boy. Und das alles in einem Jahr, das finde ich schon ziemlich verrückt.
Ja, das stimmt. Und filmisch sollten euch die Spiele hier alle nichts sagen, kamen in der Zeit Pretty Woman, Ariel, die Meerjungfrau, Kevin allein zu Haus, der mit dem Wolf tanzt und Total Recall raus, also unter anderem, neben vielen anderen natürlich. Aber so in dieser Zeit bewegen wir uns. Aber wo haben wir uns denn in der Zeit bewegt? Wie sind unsere Erfahrungen mit Super Mario World oder mit Mario im Allgemeinen? Tobi, wie hast du denn das damals erlebt?
Also 1990 hatte ich so ein paar Berührungspunkte mit Mario grundsätzlich. Ich hatte ja einen Game Boy, ich glaube erst ein bisschen später, aber ich hatte Mario tatsächlich schon auf dem Game Boy gespielt und auf dem NES bei Freunden. Insofern war ich mit der Figur schon mal vertraut, aber mit Super Mario World habe ich tatsächlich relativ wenig echte Verbindung. Also ich erinnere mich, dass das Super Nintendo rauskam, das habe ich mitbekommen durch meine Mitgliedschaft im Club Nintendo. Da habe ich dann irgendwie alle paar Wochen, weiß ich nicht mehr, so ein Clubmagazin zugeschickt bekommen. Da wurde das natürlich groß aufgemacht und natürlich in den Kaufhäusern hier in Hannover, da standen dann überall diese Stationen mit einem festverbauten Super Nintendo und einem festverbauten Controller, wo dann Super Mario World gespielt werden konnte und wo so Spots irgendwie auf Fernsehern in Endlosschlaufe liefen. Das war so das, was ich mitbekommen habe, und das hat mich schon einigermaßen umgehauen. Ich habe dann dieses Scaling Pixel und sowas gesehen und diese geglättete Grafik, und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, nach dem, was ich eben auf dem Game Boy und auf dem NES gewohnt war. Hab aber ja nie ein Super Nintendo gehabt und auch im unmittelbaren Freundeskreis niemanden, der eins hatte, zumindest nicht zu der Zeit, und insofern bin ich da eigentlich ziemlich unberührt dran vorbeigegangen, muss ich sagen, und das kam erst später.
Okay, wenn wir da schon dabei sind, wir haben ja die Ehrenrunde jetzt zum dritten Mal, und ich finde, wir beichten jetzt auch einfach mal. Du hast ja schon gesagt, dass du nie ein Super Nintendo hattest, aber warum hast du es nie gespielt? Ich meine, richtig.
Ach, du meinst in den letzten 10 Jahren?
In den letzten 20 Jahren von mir aus, als seitdem Emulatoren aufgekommen sind. Ich meine, okay, nie ein Super Nintendo gehabt zu haben, ist eine sehr gute Begründung, warum man das Spiel damals nicht gespielt hat. Aber warum hat man das 20 Jahre lang liegen lassen, wenn man doch irgendwie ein Mario-Fan, will ich jetzt nicht sagen, aber wenn man Mario auf dem Gameboy gespielt hat, wenn man Mario auf dem NES gespielt hat, dann ist ja Mario auf dem, und wenn es auf dem Emulator irgendwann 10, 20 Jahre später ist, eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Hm. Warum hast du es nie gespielt? Beichte.
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass so einfach eine Zeit gab, in der mich diese Art von Spielen nicht so interessiert hat. Also wenn ich da so gerade an die späten 90er, Anfang 2000er denke, habe ich, wie ich neulich schon erwähnt habe, relativ wenig gespielt. Und wenn ich gespielt habe, dann waren das andere Sachen. Da haben mich diese doch eher ja kindlichen Dinge wie so ein Super Mario vielleicht einfach nicht mehr so interessiert. Und die Emulatoren, das war mir auch alles noch ein bisschen zu hakelig und zu sperrig. Das hat mir nicht so richtig Bock gemacht. Und so richtig diesen Faktor Emulator auskosten tue ich ja auch eigentlich erst, seitdem ich eine vernünftige Recalbox mir installiert habe. Und ich weiß, das sind alles keine Entschuldigungen, das nicht gespielt habe, aber es sind zumindest die Gründe, glaube ich, warum es nie passiert ist.
Und Philippe, wie war's bei dir? Was waren deine Erfahrungen mit Super Mario World oder Mario im Allgemeinen?
Also wenn ich Mario einordne in meine Biografie, dann tauchte der zuerst, glaube ich, auf dem Schulhof auf, wenn Freunde irgendwie einen Gameboy in die Schule geschmuggelt haben und dann dort Super Mario Land vorgespielt haben. Und ein paar andere Kumpels, die hatten vielleicht dieses Dreier-Cartridge fürs NES mit Tetris und Nintendo World Cup und eben Mario Brothers 1. Das turnte dann so ein bisschen bei mir durch die Landschaft, durch die Freundeslandschaft.
Das Superset.
Das Superset. Mehr brauchst du nicht. Also, welcher Mensch braucht schon mehr Videospiele als die drei? Und dann bekam ich eben selber das NES mit Super Mario Bros. 3 und war ganz angetan davon, wie gut das aussah. Oh mein Gott, das ist ja wie ein Trickfilm. So schön gezeichnet. Und schau dir mal an, wie toll sich Mario bewegen kann. Das ist so flüssig. Das ist gar nicht so ein Umklappen von zwei Animationsphasen, die dann jeweils den anderen Fuß nach vorne setzen, sondern das ist ja fast so, als wäre der Typ dreidimensional, weil man so ein bisschen sieht, wie die Nase so zur Kamera sich dreht und wieder ein bisschen wegdreht oder wie sich der Bauch so ein bisschen dreht. Das war mein Gefühl mit Mario Bros. 3. Und dann plötzlich bei einem Kumpel irgendwann 92, 93 auf seinem Super Nintendo sehe ich dieses Spiel, das unendlich viele Farbabstufungen hat, eine super hohe Auflösung, nicht flackert. Und was ist das? Das ist ja, der Vordergrund bewegt sich ja in einer anderen Geschwindigkeit als der Hintergrund, ist ja voll dreidimensional. Also damals wusste ich nicht, was Parallax-Scrolling ist. Das hat mich völlig geflasht, war aber dann erstmal ein paar Jahre überhaupt nicht im Bereich dessen, was ich mir leisten konnte oder wollte. Für mich ging es dann hardware-technisch erst mit der PlayStation 1 weiter. Also da war auch eine echt große Lücke und dann hat mich das Interesse so ein bisschen verloren.
Also du hast auch nie ein Super Nintendo gehabt?
Nie ein Super Nintendo gehabt. Zu keinem Zeitpunkt, wirklich. Also auch kein, nicht später irgendwann aus der Retro-Fundgrube oder ein Super Nintendo Mini, nichts in der Art.
Aber jetzt hat Tobi ja schon gebeichtet, das musst du natürlich auch noch beichten. Warum hast du es denn nicht mal irgendwann nachgeholt?
Da war diese größere Lücke, bis ich mir eine PlayStation 1 zugelegt habe. Und dann war eben der Sprung in die 3D-Zeit. Und da war ich genau im richtigen Alter, um da einzusteigen. Und dann war ich eben eine 3D-Hure. Ganz einfach, ganz, ganz billig. Das war für mich dann auch vollkommen in Ordnung. Das ist dann quasi mein 8-Bit gewesen, mein zweites 8-Bit. Und hat eine gewisse Ästhetik für sich, wie Grow-Shading, Polygone ohne Texturen, finde ich total schön. Und wenn ein PlayStation-Spiel wubbelt, ja, fühlt sich an wie zu Hause, fühlt sich an wie von Mama zugedeckt werden und Hühnersuppe bekommen, wenn man erkältet ist. Ein warmes Gefühl. Und dann gab es eben beispielsweise Super Mario 64, was für andere ganz furchtbar aussieht. Also hier Nebel und da verwaschene Texturen und ganz wenige Polygone. Und was soll das? Sich überall wiederholende Texturen. Und für mich ist das so, das spiele ich gerne. Und das hat mich begeistert. Und diese Bewegungsfreiheit war super. Es war so reizend und bindend, dass meine Aufmerksamkeitsspanne gar nicht gereicht hat, um in die ältere Literatur wieder zurückzukehren und das nachzuholen. Dazu bedurfte es eines höheren oder eines erweiterten Überbaus, so ein bisschen Metaebene. Wie war es denn bei dir, Markus?
Also, ich habe damals tatsächlich von Super Mario World, glaube ich, relativ wenig mitbekommen. Also jedenfalls in meiner Erinnerung hat sich das nicht groß abgespeichert. Ich habe das sicherlich irgendwie mal im Kaufhaus gesehen und vielleicht auch mal ein bisschen gespielt. Also Mario ganz allgemein, das habe ich ja in diesem Podcast auch schon mal gesagt, war ganz beeindruckend für mich damals Super Mario 3, das ich ja bei Tobi auf dem ausgeliehenen NES ein bisschen gespielt habe. Und da war ich sehr, sehr neidisch drauf mit meinem Amiga. Ich hätte das sehr, sehr gerne gehabt. Aber hatte halt nie ein NES und hatte auch damals kein Super Nintendo. Bin ja, habe ich ja auch schon öfter erwähnt, Sega-Kind gewesen als Master System-Besitzer und später halt Amiga-Kind. Und insofern, das war so der Grund, warum ich das damals nie gespielt habe. Und was die Beichte anbelangt, warum ich das auch später nie gespielt habe, kann ich gar nicht so richtig beantworten, muss ich gestehen. Also als das so losging mit den Emulatoren, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wie wir auf einer Netzwerkaktion oder LAN-Party, wie man heutzutage oder naja, heutzutage auch nicht mehr, aber wie man später halt gesagt hat, gewesen sind. Und da ging das dann irgendwie so los, Anfang der Nullerjahre, glaube ich. Da ging das so mit Neo Geo Emulatoren los. Und ich habe es ja schon oft erwähnt, dass ich immer Neo Geo haben wollte. Und ich weiß noch, dass wir diesen Neo Geo Emulator zum Laufen gekriegt haben. Und das war halt geil. Das war so richtig geile 2D-Grafik. Und da konnte dann ein Super Mario, wenn man das dann im Vergleich gesehen hat, einfach nicht gegen anstinken. Ich habe dann vor allen Dingen in der Zeit auch sehr gerne Prügelspiele gespielt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich auf dieser LAN-Party, wenn wir gerade nicht gezockt haben, dass ich dann den Emulator angeschmissen habe und das ganz wunderbar bekloppte Prügelspiel vom Neo Geo Waku Waku 7 gespielt habe, in dem es total abgedrehte Charaktere gibt. Ganz tolles Spiel, kann ich sehr empfehlen. Und das sah halt aus wie ein Zeichentrickfilm. Also wie ein gepixelter Zeichentrickfilm. Man hat ja noch die Pixel gesehen. Aber es hatte nicht diesen gepixelten Look von diesen Nintendo- und Sega-Spielen. Das sah halt einfach anders aus. Das sah eher aus wie ein gepixelter Anime. Und da hat mich dann so ein Mario damals nicht mehr so abgeholt. Und ich glaube, deswegen habe ich das irgendwie links liegen lassen.
Es war vielleicht auch einfach noch nicht lang genug her. So, man hat sich dann eher mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, wie lange war das damals her? 6 Jahre, ja, für uns 8 Jahre ungefähr, ne? Also wenn man das mal so von 2000 ausgeht. Da hat man sich vielleicht einfach noch nicht für so ein, ja, wie gesagt, so einen kindlichen Kram interessiert. Es war ja auch noch nicht so wahnsinnig alt und so wahnsinnig retro. Und der Begriff Retro war vielleicht auch noch gar nicht so geprägt, wie er das heute ist. Insofern hat man da eher andere Sachen irgendwie cool gefunden. Weil du gerade gesagt hast, dass du so entzückt warst von Super Mario 3. Das ging mir ähnlich. Ich fand das auch total geil. Ich fand, das war das Überspiel damals so. Und umso mehr war ich irritiert, als ich dann erfahren habe, dass mehr oder weniger ja zeitgleich, also kurz nach Super Mario 3, dann auch gleich schon Super Mario World rauskam, was ja noch mal ein bisschen geiler aussah als Super Mario 3.
Ein bisschen ist gut.
Was das Ganze ja eigentlich nochmal auf ein ganz neues Level gehievt hat, also auf ein 16-Bit-Level. Und das eben zeitgleich, das hat mich so ein bisschen irritiert. Aus heutiger Sicht ist das dann aber auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich so die Konsolenlandschaft von damals anschaut und das aggressive Marketing der Konkurrenz, allen voran von Sega und Sonic. Denn nach dem großen Erfolg vom NES ist dann ja auch irgendwann mal ein bisschen ruhiger wurde, was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass Segas Mega Drive ja schon seit 88 in Japan zumindest auf den Markt gekommen war. Und ja, 16-Bit waren einfach auf dem Vormarsch und Nintendo durfte also ja keine Zeit verlieren, um da nachzulegen. Darum ja auch diese rasanten Veröffentlichungen, also SMB3, Super Mario World und so. Und da brauchten sie natürlich ein gutes Verkaufsargument für ihre 16-Bit-Konsole. Und da hat man sich dann einfach an dem enormen Erfolg von der Mario-Reihe bedient und direkt mal den vierten Teil als Launch-Titel angekündigt. Und damals war es halt auch nicht selbstverständlich, dass mit der Einführung von neuer Hardware auch noch komplett neue Spiele rauskamen. Und hier war es jetzt so, dass eben Super Mario World ja als Flagship-Game im Bundle angeboten wurde, wenn ich mich recht erinnere.
Das sollte ja eigentlich auch viel schneller kommen, ne? Also auch das Super Nintendo sollte ja eigentlich früher kommen. Das hat sich ja alles sehr verzögert damals.
Gott sei Dank kann man, glaube ich, aus heutiger Sicht sagen, denn ich glaube, sonst wäre es bei weitem nicht so ein rundes Spiel geworden.
Das kann durchaus sein. Also das würde für mein Empfinden auch die schwache CPU erklären, die das Super Nintendo ja gehabt hat. Die war ja kaum stärker oder war die sogar schwächer oder auf demselben Level wie die CPU des Master System, was ja völlig verrückt ist, rein von der Taktung her.
Was ja dann auch einfach ein paar technische Dinge ausgeschlossen hat. Und übrigens war in diesem Spiel nicht Shigeru Miyamoto der leitende Entwickler des Spiels. Der war zwar zu der Zeit Leiter der Abteilung Entertainment, Analysis und Development, aber hier war er eher so eine Art Berater, der seine Augen überall so ein bisschen hatte und der das Ganze eher koordiniert hat. Aber der eigentliche Projektleiter hier war Takashi Tezuka, der zuvor als Miyamotos Assistent schon gearbeitet hatte und auch in Super Mario Bros. 3 schon so ein bisschen Regie geführt hat und damit sogar auch noch selber an Grafiken mitgewirkt hat.
Aber da ist er so ein bisschen reingewachsen nach und nach in die Rolle, habe ich irgendwo gelesen, dass er zwar vorher Assistent war, aber dass Miyamoto da schon angefangen hat, den so ein bisschen heranzuzüchten als neuen Director bei Super Mario Bros. 3.
In Super Mario World hat sich dann eben sein Part auf die Spielmechanik hauptsächlich konzentriert und zumindest ist die längere Entwicklungsdauer, über die wir eben gesprochen haben, auch nur wenig verwunderlich, weil du hast es ja eben gesagt, diese 16-Bit-Technologie war für Miyamoto und alle anderen natürlich auch irgendwo Neuland und aus dem Grunde wurde auch verrückterweise erstmal ein 16-Bit-Port vom dritten Teil für das SNES angefertigt, um so ein bisschen auszuloten, was so auf dem System geht.
Ja, das finde ich auch richtig cool. Weiß man, ob die Version, die später Super Mario All-Stars basiert, die Version von Super Mario 3 auf dieser Version? Weiß man das?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also wenn sie schlau sind, haben sie das natürlich benutzt. War ja schon da.
Das habe ich tatsächlich auch bei den Recherchen nirgends gelesen. Vielleicht habe ich es überlesen, vielleicht habe ich nicht tief genug recherchiert. Mhm. Aber gut, wenn du es auch nicht mitbekommen hast. Das wäre tatsächlich was, wo ich echt gern wissen würde, haben sie dann einfach diese Super Nintendo-Variante von Mario 3 einfach umgebaut, also einfach in Anführungsstrichen, oder haben sie das beiseite gelegt und nochmal von vorne angefangen?
Ja, das wäre tatsächlich mal ja interessant zu erfahren. Ist ja auch die Frage, wie prototypisch dieser erste Port tatsächlich gewesen ist oder ob der schon so wirklich ja spielfein gewesen ist.
Ja, stimmt. Aber in dem Zusammenhang sagte ja Miyamoto auch, dass das Ergebnis, also dieser Port von Super Mario Bros. 3, dass der schon sehr beeindruckend war. Am Ende aber das gleiche Spiel hatte wie auf dem NES. Und wörtlich sagte er dann, wir müssen etwas Neues erschaffen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, wenn man überlegt, wie die Gaming-Branche heute ist und wie vor allen Dingen auch Nintendo heute ist. Denn wie viele Wii und vor allem Wii U Remakes gibt's denn bitte auf der Switch? Mhm. Da ist nichts mit, wir machen was Neues. Wir müssen was Neues machen, wir müssen was Neues erschaffen. Nein, wir machen einfach die Remakes von der Wii U. Ich kann es ja in Teilen verstehen, weil die Wii U halt ein Flop war. Hm. Und die ganzen Leute die Spiele nicht gespielt haben. Aber wo sind denn die neuen Sachen, Nintendo?
Ja, schon ist schon wahr. Also da verfällt man ja im Prinzip wieder so ein bisschen zurück in alte Muster, wo man ja damals auch zum Launch nicht unbedingt die allerneuesten, krassesten Spiele irgendwie mit rausgebracht hat, sondern bedient sich da eben auch an alten Konzepten. Aber ich gebe dir recht, ist schon komisch, dass man gerade von so einer Mario-Reihe seit der Wii U nichts mehr gehört hat, ne? Wobei, auf der Switch gab es Odyssey, oder?
Ja, aber das war jetzt später. Beziehungsweise, ja, es ist halt auch ein neues Spiel, klar. Also ich sag ja auch nicht, dass Nintendo gar nichts Neues mehr macht. Aber sie porten halt schon immer noch viel. Und das haben sie ja danach. Ich habe ja schon Super Mario All-Stars erwähnt und die Super Mario-Spiele auf dem Game Boy Advance. Mhm. Also ist ja nicht so, dass die danach gesagt haben, oh nein, wir porten nicht, wir machen immer neue Sachen. Im Gegenteil, dann Mario und Co. wurden ja geportet bis zum geht nicht mehr. Also da ist diese Aussage von Herrn Miyamoto schon interessant.
Ja, ja, im Prinzip haben sie dann ja auch aus Sorge, dass das Spiel trotz besserer Grafik, trotz mehr Farben und dem geilen Mode 7 und so weiter, diesen ganzen Features dann doch zu sehr als Abklatsch durchgehen würde. Und haben dann aber entschieden, man möchte nicht nur um des technischen Fortschritts halber was ganz Neues machen, sondern gerne auf dem bewährten Spielprinzip aufsetzen. Und genau aus dem Grund hat man sich dann entschieden, das Konzept von Super Mario 3 zu erweitern und zu veredeln. Und dank eben neuer Rechenpower und Hardware und so weiter waren nun eben auch Erweiterungen möglich, die aufgrund der technischen Limitierungen auf dem NES noch nicht möglich gewesen sind.
Vielleicht sind die Leute bei Nintendo, also Miyamoto und Tezuka, so ein bisschen rangegangen an das ganze Projekt, wie Hunter S. Thompson ans Schreiben rangegangen ist. Kennt ihr den?
Nee.
Ist das nicht der Fear and Loathing in Las Vegas-Typ?
Genau. 1971 hat er die Romanvorlage geschrieben. Aber bevor er überhaupt geschrieben hat, hat er einfach mal The Great Gatsby Buchstaben für Buchstaben abgetippt. Mhm. Also so wie die Leute von Nintendo gesagt haben, so, jetzt wird Mario Brothers 3 nochmal aufs Super Nintendo portiert für, man weiß es nicht. So hat sich der Hunter S. Thompson gedacht, ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, ein Meisterwerk zu schreiben. Und hat darauf aufbauend eben was anderes entwickelt und hat es fortgeführt und hat etwas Neues draus gemacht. Irgendwie kommt mir das so wie eine Parallele vor, ja, was Nintendo da gemacht hat.
Vielleicht ist es ja auch auf eine Art inspirierend, erstmal zu kopieren und dann vielleicht auf eigene neue Ideen zu kommen. Mhm. Und ja, so ähnlich war es, ja, obwohl es so ein bisschen umstritten, also weil ich gerade sagte, es waren ja plötzlich Dinge möglich, die auf dem NES noch nicht möglich gewesen waren. Und dabei spreche ich natürlich von Yoshi. Der hat natürlich hier seinen ersten Auftritt auf dem Super Nintendo.
Apropos Yoshi, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Hm? Wusstet ihr, wie Yoshis voller Name ist?
Nein.
Laut Nintendos offiziellem Character Manual heißt er nämlich T. Yoshisaure Manchakupas.
Okay. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
Klingt hungrig.
Ja. 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 Passt ja irgendwie auch zu ihm, ne?
Ja.
Aber wir Freunde dürfen ihn Yoshi nennen. Wir bleiben einfach bei Yoshi.
Genau, wir bleiben bei Yoshi. Und ja, Miyamoto wahrscheinlich auch. Zumindest existierte diese Idee Yoshi erstmal schon längere Zeiten wohl in den Köpfen von ihm und seinem Team.
Seit Super Mario 1 schon, ne?
Ja, angeblich, sagt man, dass da wohl schon erstmal diese Idee im Raum stand. Darüber existieren allerdings unterschiedliche Aussagen, ob das wirklich so ist. Zumindest hing eine ganze Zeit lang eine Bleistiftskizze von Yoshi wohl in Miyamotos Büro. Und später wurde dann im Zuge von Super Mario World der Charakterdesigner Shigefumi Hino beauftragt, den Charakter von Yoshi zu formen und zu entwerfen. Am Ende waren es aber tatsächlich er und Takashi Tezuka, denen wir das finale Erscheinungsbild von Yoshi zu verdanken haben. Denn Hinos erster Entwurf erinnerte erstmal so ein bisschen an ja, so eine Eidechse oder ein Krokodil und passte nicht so richtig zu der Vorstellung, die das Team von Yoshi hatte. Und am Ende hat dann Tezuka nochmal selber eine Skizze angefertigt, die einen so gut gefiel, dass sie auch ins Spiel gekommen ist und die dann ja von Hino nochmal überarbeitet werden durfte. Und ja, insofern haben dann ja beide so ihren Beitrag dazu geleistet.
Naja, aber Miyamotos Beitrag wollen wir mal nicht außen vor lassen, diese Skizze, die es schon sehr lange gibt. Und das basiert, Yoshi basiert unübersehbar auch auf dem Hauptcharakter aus Miyamotos Spiel Devil World von 84. Wenn man sich das anguckt, da ist auch so ein kleines grünes Viech, was Eier legt. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber wenn man sich das anguckt, da sind schon Parallelen auszumachen. Wobei die optische Ähnlichkeit natürlich auch mit dem Grün zusammenhängt. Und im Spiel selber landeten ja aber auch verschiedene Yoshi-Versionen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Mhm. Und was ich bis zu den Recherchen jetzt überhaupt nicht gerafft habe, Grün, Gelb, Rot und Blau. Also Grün, der Standard-Yoshi, Gelb, Rot und Blau. Dass das die Farben vom Nintendo-Controller sind.
Hm, stimmt.
Hm. Das habe ich überhaupt nicht gerafft.
Ich auch nicht.
Und ich habe das beim Spielen tatsächlich auch schon gemerkt, dass diese Yoshis, also der Grüne kommt halt sehr häufig vor. Und ich hatte dann eine Zeit lang den Roten und habe irgendwie auch eine Veränderung bemerkt. Aber die hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Und dann hatte ich irgendwann den Blauen. Hm. Und da habe ich dann gemerkt, Moment, hier ist doch was anders. Und es ist tatsächlich so, dass der grüne Yoshi, je nachdem welchen, also du kannst ja Mario haut Yoshi auf den Hinterkopf, dann geht die Zunge raus und dann schnappt er sich einen Feind und hat den dann im Maul.
Ja.
Und wenn man dann wieder drückt, je nachdem welchen Koopa Trooper man fressen in Anführungsstrichen hat, kommt beim grünen, also beim Standard Koopa Trooper, kommt einfach sein Panzer, dieser Krötenpanzer, der kommt dann halt rausgeschossen. Wie eine Schusswaffe quasi. Beim roten Koopa Trooper, der speit so drei Feuerbälle so übereinander. Mhm. Mit dem blauen kann man eine Zeit lang fliegen. Und mit dem gelben Koopa Trooper, wenn er den frisst, dann kann er einen Stampfangriff machen. Und die farbigen Yoshis, die haben genau das, nur halt die Fähigkeit ihrer Farbe zugeordnet. Bedeutet, der blaue Yoshi kann fliegen, aber egal, welchen Koopa Trooper er frisst. Und okay. Der rote kann immer Feuer spucken, auch wenn er einen grünen Koopa Trooper frisst oder im Maul hat. Und der gelbe kann immer seinen Stampfangriff machen.
Mhm. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig aufgefallen, während ich das gespielt habe. Ich habe zwar auch, wie du gesehen, okay, da kann ich mal Feuer speien und mal den Panzer ausspucken und so weiter, aber ich habe das so richtig in Zusammenhang gebracht mit Farben und wann man jetzt genau was macht kann, habe ich ehrlich gesagt nicht.
Habe ich auch nur am Rande. Ich habe gemerkt, dass einige der Koopa Troopers halt kleine Flügel haben. Hm. Ich habe das aber tatsächlich auch nicht mit einer Farbe in Verbindung gebracht und habe die dann halt auch gefressen und dann konnte ich halt fliegen. Das war halt cool. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, hey, der blaue Yoshi, der kann immer fliegen. Das habe ich gemerkt. Aber ansonsten ist mir das auch nicht so richtig klar geworden, muss ich sagen. Aber die bunten Yoshis, also alle anderen außer den grünen, die kannst du in den Leveln, in die du den findest, auch nur als Baby-Yoshis finden. Und die müssen, ich glaube, 4-mal einen Gegner fressen, bevor die ausgewachsen sind und Mario dann auf dem Yoshi reiten kann.
Wie geht's euch so mit Yoshi? Nervt er euch? Habt ihr den gern und oft benutzt oder hätte man auf den verzichten können?
Ich glaube, ich habe sehr viel Mario in meiner Daumen-DNA mit den entsprechenden Bewegungsmöglichkeiten. Also wie es sich anfühlt, wenn er schnell rennt und welche Sprungattacken oder welche Sprünge er kann und das Ganze mit den Feuerbällen, wenn man eine Blume hat. Und dann war Yoshi irgendwie plötzlich ein ganz anderes Spiel. Also war ein cooles Power-Up. Mhm. Aber wenn er mir wie immer davongerannt ist, weil ich nicht gut auf ihn aufgepasst habe, dann war es für mich auch nicht unbedingt ein Rückschritt in meinen Fähigkeiten, sondern einfach nur eine andere Qualität.
War okay, wenn er da ist, aber stimmt. Also wenn man gerade so die Bewegungsabläufe von Mario verinnerlicht hatte, war das schon fast so ein bisschen Störgefühl, plötzlich sich jetzt mit der Steuerung von Yoshi auseinanderzusetzen. Aber ich fand ihn, also hat mich nicht genervt. Ich fand es irgendwie eine ganz, ganz schöne Bereicherung. Und letztendlich hat es ja auch auf die Reihe anscheinend so einen Impact gehabt, dass er ja zum festen Charakter in folgenden Teilen geworden ist, beziehungsweise sogar zum Protagonisten in Super Mario World 2, also Yoshi's Island, das ich nie gespielt habe übrigens.
Die nächste Ehrenrunde steht an. Ja. Ich auch nicht.
Aber soll ganz cool Philippe? Sein, glaube
ich. Ich auch nicht.
Ja, nein, das machen wir aber nicht als nächstes. Ja, aber ich habe Yoshi sehr viel benutzt, muss ich sagen.
Okay.
Ich habe den wirklich sehr viel und sehr gerne benutzt. Und gerade als ich dann das mit dem Blauen gerafft habe, habe ich den sehr gerne benutzt.
Ja. Also
wenn ich dann den Blauen haben konnte, da habe ich dann auch probiert, den zu behalten.
Okay.
Weil ich nicht, so wie Philippe gerade gesagt hat, die Bewegung von Mario so in den Daumen habe, weil ich ja außer bei dir mal Mario 3 nie wirklich Mario gespielt habe. Mhm. So richtig. Insofern bin ich da ein bisschen ungeleckter, ein bisschen unvoreingenommener. Und da muss ich sagen, fand ich Yoshi schon ganz cool. Und im Prinzip, also Yoshi, du sitzt da auf ihm drauf und wenn du diesen Drehsprung machst, also du springst mit Yoshi und dann machst du in der Luft diesen Drehsprung, dann hast du ja quasi einen Double Jump, dann kommst du ja nochmal höher. Mhm. Sowas zum Beispiel fand ich geil. Oder ja, Yoshi ist ja im Prinzip nochmal wie ein Pilz. Also du sammelst den Pilz wirst von einem Gegner getroffen und wirst klein. Du sitzt auf Yoshi, dir passiert nichts, aber Yoshi läuft erstmal weg. Aber wenn du schnell genug bist, kannst du wieder auf ihn draufspringen.
Ja, richtig. So eine Art
Schutzschild. Wie ein nur temporär verlorener Pilz.
Genau. Und das muss ich sagen, das fand ich halt total cool. Das hat mir sehr gut gefallen an Yoshi. Und wie gesagt, dieses Fliegen können fand ich halt auch voll geil. Mhm.
Wir haben ja vorhin schon rausgefunden, wie Yoshi eigentlich heißt, so mit vollem Namen.
Ich habe es schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Ja. Obwohl ich es gesagt habe.
Irgendwas mit Saurier.
Ja, Yoshisaurus oder so.
Also wenn man in seinem Perso nachguckt, dann steht da T. Yoshisaur Manchekupas.
Oh, Philippe, ey, du bist... Entweder hast du es mit aufgeschrieben oder du hast echt ein gutes Gedächtnis.
Oder ich habe einfach abgelesen, was du mir aufgeschrieben hast. Zu den Namen kann man noch mal so ein paar Fun Facts hier dazwischen schießen, bevor es gleich wieder knallhart faktig weitergeht. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, woher Mario seinen Namen hat?
Oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das war mal irgendeine Frage.
Oder so?
Mhm. Ja, Vermieter. Okay, ich hatte jetzt irgendwie Hausmeister im Kopf.
Der Vermieter der ersten Nintendo-Zentrale oder so, also von dem Gebäude oder so, war das irgendwie so?
In Amerika, genau. Ja. Nintendo of America saß bei Mario Segale im Hause. Und das wurde immer über ihn gewitzelt, dass Jumpman so aussehe wie der Vermieter. Und es bot sich einfach viel besser an als Namen, weil das einfach nochmal mehr hergab. Es hatte mehr Persönlichkeit als Jumpman.
Findet man Bilder von dem?
Ja.
Cool.
Es sind 3 oder 4 verschiedene Bilder im Internet. Es gibt eins, bei dem man das Gefühl hat, ja, okay, ich weiß, was gemeint ist. Der dunkle Schnubi, der zeigt schon, wo es lang geht. Aber Mario Segale als so junger Mitzwanziger sieht nicht aus wie der dicke Klempner. Und in späteren Jahren ohne Schnubi mit weißen Haaren erkennt man es auch nicht so ganz. Aber dazwischen gibt's ein Foto, das passt dann. Okay. Und Luigi, wisst ihr, woher der Name kommt?
Nee, das weiß ich nicht.
Hui, jetzt fragst du was. Ich fühle mich gerade, als wenn Sebo dir so fliert und wir im Quiz sind. Grüße gehen übrigens raus.
War das der Bruder vom Vermieter vielleicht?
Nee, wenn man sich das japanische Wort Luigi vornimmt, also tatsächlich genauso geschrieben, nur mit R, dann bedeutet das sowas wie ähnlich, gleich, Entsprechung, Ähnlichkeit.
Okay. Ah, okay, das
also,
ist witzig.
Das Gleiche nur in grün. Haha. wie treffend. Oder wir sprachen ja vorhin von Tezuka. Wisst ihr, wo seine Frau auftaucht im Spiel?
Nee.
Die Frau des Direktors taucht als Geist auf. Als Bu. Also die Bus sind ihr nachempfunden.
Okay, oh Gott.
Das ist irgendwie nicht sehr charmant.
Der arme Tezuka.
Eigentlich heißen die im Japanischen Teresas, angelehnt an Tereya, was sowas wie schüchtern bedeutet. Das passt ja auch total gut zu den Geistern.
Voll.
Wenn man sie anguckt, dann verstecken sie sich und halten sich die Augen zu und frieren ein, wie halt sehr schüchterne Menschen das machen.
Ich glaube, die Verniedlichungsform davon ist dann Teriyaki.
Genau.
Oh Gott.
Entschuldigung.
Oh Mann. Ich muss weg.
Jedenfalls ist das so die Charaktereigenschaft, die man diesen Geistern dann zugesprochen hat. Und Tezukas Frau, die war wohl auch eher immer sehr zurückhaltend und hat nie groß Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Aber irgendwann eines Tages war sie so wutentbrannt, dass ihr Mann so viel Zeit auf der Arbeit verbringt, dass sie völlig ausgerastet ist, dass alle einen Schrecken davon bekommen haben, mehr oder weniger, so in der Art. Also die ist dann richtig laut geworden. Und das ist dann das andere Gesicht, was man von diesen, von den Buß oder von den Teresas sieht. Diese fiese Fratze mit den langen Fangzähnen.
Ja, witzig.
Das waren so die kleinen dazwischen gestreuten Fun Facts zu den Namen. Wir waren gerade dabei, dass du die Spielmechanik und die Techniken, die sich dadurch ermöglichen, gut ausloten kannst, wenn du Yoshi spielst, Markus.
Stimmt, ja, da waren wir gerade. Und wo du gerade Technik sagst, ich habe ja durchaus so ein bisschen Interesse, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Aber ich habe ja trotzdem so ein Amateurinteresse an Technik. An Technikvergleich. Und die Technik, die in Super Mario World steckt, in einer Konsole, die damals ja auch noch in den Kinderschuhen steckte, das ist schon beeindruckend. Also das Team um Miyamoto und Tezuka, die haben die technischen Möglichkeiten der neuen Hardware, also des Super Nintendos, gegenüber seinen Vorgängern, um sich davon halt auch noch mal weiter abzuheben, voll ausgenutzt. Die benutzen wirklich alles, also Mode 7, Rotation und Scaling, da gibt es ja riesige Sprites.
Hm. Dieser riesige Geist zum Beispiel, ne?
Ja, genau, zum Beispiel bis zu 128 verschiedene sich bewegende Objekte auf einem Bildschirm, Transparenz, diese Übergänge, die so mosaikartig sind, wo das so aussieht, als wenn es alles reinzoomen oder rauszoomen. Also du weißt, was ich meine, dass man so dieses auf
Pixel Scaling.
Ja, genau. Mhm. Diese Mosaikübergänge, dann verschieden scrollende Hintergründe, also sprich Parallax-Scrolling. Mhm. Es gibt Layer im Vorder- und Hintergrund, zum Beispiel bei diesen Maschendrahtzäunen, wo Mario Gegner hinterm Zaun hat und vorm Zaun. Also er dann, wenn ein Gegner hinterm Zaun ist, er über den einfach rübergehen kann, ohne dass ihm oder dem Gegner was passieren würde. Es gibt 256 gleichzeitig darzustellende Farben aus einer Palette von 32.000 Farben. Das war damals der absolute Wahnsinn. Und nur mal so als Vergleich. Wir haben ja schon herausgefunden, dass Super Mario Bros. Das Doppelte an Spielen verkauft hat wie Super Mario World. Super Mario World 20 Millionen, das heißt das Doppelte, 40 Millionen ungefähr Super Mario Bros. Super Mario Bros. War aber auch nur 40 Kilobyte groß. 40 Kilobyte. Mhm. Super Mario World war immerhin schon 512 Kilobyte groß. Ist aus heutiger Sicht natürlich auch ein absoluter Witz. Aber wenn man überlegt, 40 Kilobyte zu 512, das ist ein Riesenunterschied. Also man hat die Technik des Super Nintendo von dem, was damals ging, voll ausgenutzt. Und das in so einem frühen Titel.
Ja, das ist aus der Perspektive tatsächlich schon ziemlich beeindruckend, auch wenn man bedenkt, dass da auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit dazwischen lag. Und ich habe das Gefühl, wo du gerade so diese ganzen technischen Dinge erwähnt hast, vieles davon ist tatsächlich in die Geisterhäuser so ein bisschen geflossen. Also wenn ich so an dieses Scaling denke und riesige Sprites und bis zu 128 sich bewegende Objekte.
Mhm. Da gibt's auch die Transparenz.
Genau,
die Transparenz. Es gibt ja teilweise transparente Geister. Und wenn du zu den Geisterhäusern kommst, das finde ich auch heute noch echt beeindruckend, diese transparenten Nebelschwaden.
Mhm. Stimmt,
das sieht so toll aus.
Diese kurze nicht spielbare Sequenz, ne?
Genau, wenn du auf das Geisterhaus zukommst, das Tor aufgeht und Mario dann reingeht. Das kannst du auch abbrechen, indem du, ich glaube, B und Y gleichzeitig drückst. Also du musst irgendwie zwei Tasten drücken, dann kannst du das überspringen. was ich am Anfang nicht wusste und dann immer gewartet habe und egal.
Das ist schon ein bisschen geiler als auf dem Mega Drive, dieser Schachbretteffekt, ne?
Ja, das stimmt. Sega hat es nicht hinbekommen damals das mit der Transparenz. Sagen, ja. Da sind die 3 Jahre, oder nee, Quatsch, da sind die 2 Jahre später, die das Super Nintendo rausgekommen ist, das hat es dann nochmal rausgehauen. Da hat Nintendo echt was geschaffen. Ja. Muss man den Respekt zollen, definitiv. Auch ich als Sega-Kind.
Also technisch ein durchaus sehr, sehr anspruchsvolles Spiel für die damalige Zeit natürlich. Wir haben noch wenig bis gar nicht über die Handlung gesprochen. Vielleicht auch, weil sie nicht ganz so herausragend ist, wie sich jetzt so der technische Teil gestaltet hat. Aber das ist man ja von den meisten Mario-Spielen schon so ein bisschen gewohnt, dass die Handlung eher so ein bisschen dünner ausfällt. Wobei aus der großen Super Mario Enzyklopädie, die ich habe, erfährt man so ein bisschen was über die Story. Und da kann ich mal so ein bisschen erzählen. Und zwar ist es nämlich so, dass sich Mario und Luigi zusammen mit der Prinzessin Peach, die sie ja quasi gerade befreit haben und nach der Rettung der Pilzwelt, auf dem Weg zu Yoshis Insel sind. Und das befindet sich im südlichen und mysteriösen Dinosaurierland. Und dort möchten sie sich etwas von den Strapazen erholen. Und ja, kurz nach Ankunft dort verschwindet Peach schon wieder und die beiden machen sich auf die Suche und stoßen dabei auf ein etwas geheimnisvolles vorkommendes Ei, aus dem ein uns bekannter kleiner Saurier schlüpft. Und der berichtet, dass in letzter Zeit schildkrötenartige Monster im Dinosaurierland aufgetaucht sind, die auch alle anderen Dinosaurier in Eier gesperrt haben. Und das alles riecht natürlich verdächtig nach dem alten bekannten Bowser. Und es liegt natürlich auch nahe, dass der dahinter steckt. Und naja, die beiden machen sich dann auf die Suche und willigen ein, Yoshi zu helfen. Und das Abenteuer beginnt. Und ja, gut, auch wenn man sehr platzsparend schreibt, passt wahrscheinlich auch diese Story auf einen Bierdeckel. Aber immerhin.
Aber bevor ich jetzt irgendwas verliere, du hast die Super Mario Enzyklopädie?
Ja, die habe ich Max, also meinem großen Sohn, mal zu Weihnachten geschenkt. Das ist so ein so ein echt ganz cooler Schinken. So ein fettes, sehr nett aufgemachtes, hardcoveriges, gelbes Werk mit einer Auflistung aller Mario-Titel bis ins Detail mit Charakteren und Leveln und Action-Items und so weiter. Das ist echt cool.
Du hast es eigentlich dir geschenkt und hast gesagt, hier Max, ist für dich.
Ja, gut.
Gib's doch zu.
Ich konnte es jetzt zumindest für meine Recherchen gut nutzen. Also ja, ist vielleicht erst später was für ihn. Aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ein schönes Buch aus dem Tokyo Pop Verlag.
Also wir haben schon festgestellt, wir sind im Dinosaurierland unterwegs und so wie Dinosaurier benannt werden, also Munch Koopas, scheinen die auch etwas hungriger zu sein. Vielleicht findet sich das in den geografischen Benennungen hier und da mal wieder. Ist mal so eine Vermutung, die ich in den Raum stelle. Mal schauen, was rauskommt. Miteinander verbundene Inseln namens Yoshi's Island, Donut-Ebene, Vanilladom, Zwillingsbrücken, Wald der Illusionen, Schokoinsel, Bowser's Tal und noch hier und dort und da noch was Verstecktes und da was Geheimes und nochmal was Spezielles dazwischen. Solche eingeteilten Welten sind üblicherweise in 6 Leveln und einigen Spezialleveln wie Geisterhäusern, Festungen und Burgen eingeteilt. Das ist im Vergleich zu Mario Bros. 3 nochmal minimal umfangreicher. Da hat man meistens so 4-5 Levels und gar nicht so viele Zwischenlevel mit Burgen oder so. Vielleicht mal eine kleine Burg, aber ansonsten geht's meistens nur auf die große Burg am Ende. Da hat World noch mal ein bisschen draufgelegt und hat's ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. So kommen wir insgesamt auf 74 spielbare Levels. Natürlich wird der Schwierigkeitsgrad nach und nach immer höher, so dass sich natürliche Grenzen für den Spieler ergeben. Aber man hat eben auch am Anfang noch so ein paar Levels, bei denen man sich mit der Mechanik vertraut machen kann und ein bisschen üben kann. Oder, wie du es gemacht hast, Markus, ein paar Leben farmen kann.
Ja, stimmt. In einem Level habe ich das wirklich ganz extrem gemacht. Den konnte ich dann auch irgendwann recht gut.
Irgendwann hat man dann so Speedrunner-Allüren und kann dann wirklich von Klippe zu Klippe springen oder so.
Ja, aber von diesen 74 spielbaren Level, da haben immerhin 24 einen alternativen Ausgang oder ein verstecktes Schlüsselloch, wo dann immer ein Schlüssel in der Nähe liegt. Und damit kann man dann alternative Routen oder Ausgänge auf der Oberweltkarte freischalten. Und das habe ich vorher auch nicht gerafft. Also wenn du auf der Oberweltkarte bist, da siehst du ja die Level mit so Punkten. Und die sind entweder gelb oder rot. Mhm. Das waren für mich einfach rote oder gelbe Punkte. Und es ist tatsächlich so, dass die roten Punkte die Level sind, die solche alternativen Wege oder Ausgänge haben. Und die meisten oder alle Geisterhäuser haben auch so einen alternativen Ausgang.
Ziemlich krass eingeführte Nonlinearität. Das kannte man ja von anderen Jump'n'Runs irgendwie gar nicht, oder ich kannte das gar nicht. Da fing man links an, rechts endete es, zack, Level geschafft und die Figur rannte aus dem Bildschirm und das war's. Und nicht irgendwie, hier kannst du raus und da auch. Und wenn du das sehen möchtest, musst du aber unbedingt auch noch den dritten Ausgang finden oder was auch immer.
Und dann konntest du die Level halt auch nochmal spielen, ne? Also da, so konnte ich ja nur Leben farmen.
Auch ein Novum übrigens. Das gab's bisher auch noch in keinem Teil, dass man Level nochmal spielen konnte, dass man da zurückkehren durfte.
Gab's das überhaupt schon mal in Jump'n'Runs? Also die Oberweltkarte kannte ich ja auch ursprünglich erst seit Super Mario Bros. 3.
Innerhalb der Reihe gab es auf jeden Fall noch nicht. Ob es außerhalb,
nee, das ist klar.
Außerhalb der Reihe, ob es da eine ähnliche Mechanik gab mit einer Oberwelt in dem Sinne, weiß ich gar nicht so genau. Also das ist auf jeden Fall ein Prinzip, was von da an immer mal wieder aufgegriffen wurde, also in anderen Spielen. Also ich kenne es seitdem auch in anderen Spielen, aber Spiele, die älter sind als Super Mario World, in der das auch funktioniert, weiß ich gerade gar nicht. Und ein ähnliches Freiheitsgefühl gibt es einem ja auch, das ist ja innerhalb der Level, und das war ja bis dahin auch nicht selbstverständlich, das konnte man zwar schon in Super Mario 2, glaube ich, und in natürlich auch schon ein paar anderen Games, aber man kann in den Leveln selbst ja auch vor- und zurückgehen und hat insofern auch so ein bisschen das Gefühl, sehr viel entdecken zu können, beziehungsweise vielleicht auch Dinge zu verpassen. Also wenn ich da jetzt in so ein Level starte, habe ich ja teilweise die Möglichkeit, nach rechts zu gehen oder nach links. Und je nachdem, für welche Seite ich mich entscheide, habe ich das Gefühl, oh Mist, habe ich jetzt vielleicht auf der anderen Seite irgendwas verpasst. Insofern wird man da so ein bisschen getriggert, wirklich diesen Level zu durchsuchen nach allen möglichen Geheimnissen und solchen Dingen. Und natürlich gibt es aber auch Level, die zum Beispiel selbstscrollen sind oder die Plattformlevel sind, bei denen das überhaupt nicht funktioniert, ne, wo man dann eben nicht zurück kann.
Also die selbstscrollenden fand ich super, Plattformlevel hasse ich ja wie die Pest.
Wo die Plattformen so auf vorgegebenen Schienen entlang fahren und dann in die Tiefe stürzen beispielsweise.
Ja, zum Beispiel, aber nee, ich hasse Plattformen allgemein. Das ist etwas, was ich in Jump'n'Runs und Plattformern überhaupt nicht mag. Wenn man so gerade diese schmalen Dinger, wo du so punktgenau drauf landen musst und wie oft ich da dran vorbeigesprungen bin.
Oder diese Ziehharmonika-Plattformen, die sich mal in die Höhe strecken und dann in die Breite und dann wieder in die Höhe.
Ja, genau. Aber habt ihr eigentlich die Star Road gesehen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das klingt ein bisschen komisch, aber bei mir liegt es schon ein bisschen zurück, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Also ein bisschen heißt ein paar Wochen oder Monate. Und ich habe jetzt so im Nachgang in den Recherchen immer wieder die Star Road gesehen und gehört und gelesen, kann mich aber gar nicht so richtig dran erinnern. Ich glaube, das muss was gewesen sein, was ich einfach so überflogen habe. Kann das sein?
Ja, wenn du da durchgerusht bist durch das Spiel, was du ja, glaube ich, mal erwähnt hast, dann wirst du die wahrscheinlich übersehen oder übergangen haben. Philippa, hast du die gesehen?
Nee, so weit bin ich nicht gekommen. Oder kommt die gar nicht so spät im Spiel?
Nö, die kannst du relativ früh schon erreichen.
Dann bin ich da auch etwas dran vorbeigerusht.
Also es gibt mehrere Punkte, wo du halt diese Sonderausgänge oder dann kommst du zu diesem Stern, den kannst du auf der Over.
Ach, klar, ja. Ich, bei Star Road bin ich sofort immer bei der Rainbow Road von Mario Kart und denke, nö, sowas in der Art habe ich nicht gesehen. aber ja, ich habe ein Star Road Level gespielt.
Okay.
Das habe ich mitbekommen.
Weil das fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Ich selber hab das nicht geschafft. Wenn du alle Star Road Level gespielt hast, Das habe ich gemacht. Dann geht in der Mitte nochmal ein weiterer Level auf, beziehungsweise ein weiterer Stern. Und wenn du da drauf gehst, dann kommst du in den Speziallevel-Bereich. Mhm. Und das sieht schon, also oben ist dann, steht dann auch so Sternen, Spezial- oder Special-Levels. Und das sieht grafisch jetzt nicht sehr ansprechend aus. Aber da gibt es ein paar Level, die halt noch mal schwerer sind. Und die werden wohl richtig schwer. Ich habe nur den ersten oder nur die ersten zwei davon gespielt. Und wenn du das durchgespielt hast, und da ist wieder die Speichermechanik von Mario so wichtig. Wenn du das freigespielt hast, dann verändert sich die Overworld-Map farblich und die Koopa-Trooper, da werden die Sprites ausgetauscht. Und die sehen dann ein bisschen wie Mario aus. Die haben dann so runde Köpfe und Knubbelnasen, haben Schirmmützen auf und einen Schnauzbart.
Okay.
Also das Spiel verändert sich dann nochmal, wenn auch nur optisch. Aber das ist halt total geil. Du kannst dann halt sagen, ja, ey, guck, das habe ich, weil ich die Star Road, weil ich die Special Level gespielt habe, weil ich das verdammt nochmal alles mitgenommen habe. Das ist schon ziemlich cool. Was ich auch noch ziemlich cool fand, waren die sehr abwechslungsreichen Gegner. Und auch die sich unterschiedlich verhaltenden Gegner. Das fand ich richtig cool. Also gerade in der Recherche, wie ich dann nochmal irgendwie drauf gestoßen wurde. Das ist mir während des Spielens gar nicht so, also doch teilweise ist es mir schon aufgefallen, aber diese Besonderheit davon ist mir nicht so aufgefallen, weil ich jetzt das Spiel ja 2021 spiele. Wir haben da ja in den Unterwasserleveln, da gibt's ein paar Fische, die schlafen. Und wenn man in deren Nähe kommt, dann wachen die auf und verfolgen dich. Mhm. Und auch die schon erwähnten Geister, die nur auf dich zukommen, wenn du dich von ihnen wegdrehst, also wenn du ihnen den Rücken zukehrst. Und Bonsai Bill, der muss hier erwähnt werden, das ist diese riesige Patrone.
Ja.
Dieses riesige Sprite. Alleine der Größe wegen. Der hat jetzt keinen großen Impact. Also du kannst dem ausweichen, indem du auf ihn draufspringst, oder da sind meistens so kleine Trenches, so Gräben, wo du dich reinducken kannst. Aber der ist einfach, das ist einfach so riesig. Das ist total beeindruckend. Und da gibt's halt so ein paar Gegner, die einfach unterschiedlich sind, die anderes Verhalten haben. Diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese Raupe in den Wald der Illusionen. Das ist so eine kleine gelbe Raupe, die hat so eine Blume auf dem Kopf und die sieht ganz freundlich aus und ist relativ langsam. Und wenn du auf sie drauf springst, dann verschwindet die Blume, sie wird rot und ist plötzlich relativ schnell. Und du kannst zigmal auf sie drauf springen, die geht nicht tot. Yoshi kann die fressen, glaube ich. Oder? Bin ich mir auch gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall so die Gegner, das ist schon cool, die verhalten sich unterschiedlich.
Ja. Man wird rausgerissen aus einer gewissen Routine.
Was mich allerdings so ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich fand die Endgegner, also sprich die Cooperlinge, die einem da am Ende jeder Welt begegnen, erschreckend einfach. Also dafür, dass es nun Endgegner sein sollten. Und die wurden auch gefühlt, glaube ich, im Laufe des Spiels nicht wesentlich schwerer. Also da habe ich mit einigen Stellen im Spiel länger und mehr zu kämpfen gehabt als mit so einem Endgegner zum Beispiel. Ich fand die relativ easy, selbst Bowser am Ende, um da jetzt schon mal so ein bisschen vorzugreifen, fand ich okay zu bewerkstelligen. Fand ich nicht so schlimm. Weiß nicht, wie es euch da ging.
Fand ich eigentlich auch so. Also vielleicht war es mal ein bisschen knifflig, das Timing herauszufinden, wenn man auf einer Wippe gegen einen Cooperling zu kämpfen hatte und dafür sorgen musste, dass er von der Wippe runterspringt in die Lava oder so, oder runterrutscht. Aber das war schon eher auf der einfachen Seite. Da war die Levelarchitektur oder Levelstruktur um einiges schwerer. Das geht mir genauso, ja.
Ja, mir ging das auch genauso, muss ich sagen. Also, wenn man die Patterns der Endgegner ausgemacht hat, dann waren die ja schon relativ easy zu machen. Und zumal die sich ja teilweise auch wiederholen.
Genau, die waren ja auch nicht besonders anspruchsvoll. Ich muss gerade spontan an unsere Ehrenrunde Shinobi denken und an die Patterns der Endgegner dort, die völlig verrückt sind, bis man dahinter gestiegen ist. Aber gut, anderes Spiel, andere Plattform. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich hatte da immer noch genug mit zu tun mit diesen Endgegnern, aber für mich auf jeden Fall genau das richtige Maß an Schwierigkeit und Frustration, so dass es einem auch noch Spaß macht.
Ich fand tatsächlich auch den Philipp erwähnt hat, den, ich weiß nicht, welcher von den Koopalingen das war, den auf dieser Wippe. Den fand ich tatsächlich, weil das Timing, den da irgendwie in die Lava zu schubsen, das war für mich am schwersten. Also, das war jetzt nicht schwer, aber das war so, das war viel mit Glück, finde ich. Bei den anderen, diese, was waren das, Rhinozerosse auf diesem Riesenrad, das war, also, wirklich Pillepalle, und das kam halt zweimal vor, und dann die Cooperlinge, wo drei aus so Bottichen rausgucken und du auf den richtigen draufspringen musst, das kam auch zweimal.
Ja, richtig.
Welchen ich auch noch, ich weiß nicht, ob das vielleicht von einem Bonuslevel gewesen ist, so ein Geist, der sichtbar und wieder unsichtbar geworden ist. Habt ihr den gehabt?
Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt.
Also dann war es vielleicht auch ein Bonuslevel, da musste man nämlich Steine greifen und nach oben schmeißen, wenn der sich, also man musste dann dahin, wo der sich wieder sichtbar gemacht hat, und dann musste man den Stein nach oben schmeißen. Und da hatte ich das größte Problem damit zu raffen, wie man den Stein nach oben schmeißt.
Ah, okay.
Ja. Es war dann am Ende ganz einfach, Steuerkreuz nach oben drücken und dann loslassen. Also war eigentlich nicht schwer, aber bis ich da mal hintergestiegen bin.
Ja.
Das war da für mich die größte Herausforderung, das herauszukriegen, wie man das macht, weil die ganzen anderen Sachen, die man schmeißt, die man greift, die schmeißt man halt nach vorne. Du lässt los und dann schmeißt er das nach vorne. Aber dass er das auch nach oben schmeißen kann, das war mir gar nicht klar, muss ich gestehen.
Apropos Koopalinge, wisst ihr, wie die heißen?
Nicht komplett, glaube ich. Ludwig, Iggy, Larry. Wie viel gibt's denn? 6?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagt mein Laptop, der das auswendig weiß.
Okay. Dann nochmal. Iggy, Ludwig, Larry, dann gibt's noch ein Mädel, wie heißt die denn nochmal? Nee, bevor ich mich hier blamiere, nein, ich weiß es nicht. Diese drei habe ich noch im Kopf gehabt, aber mehr, keine Ahnung.
War doch schon richtig gut. Ja, genau. Larry, Morton Cooper Jr., ja. Wendy O. Cooper, Iggy Cooper, Roy Cooper, Lemmy Cooper und Ludwig von Cooper.
Ah ja, okay.
Ist irgendjemandem bei den Namen was aufgefallen?
Ja, es klingt irgendwie alles nach, also was heißt alles, aber Iggy Pop.
Vollkommen richtig.
Lemmy, ja, Lemmy Kilmister.
Exakt.
Ludwig van.
Was?
Der alte Ludwig van.
An wen soll das denn bitte erinnern?
Also ich bin an Uhrwerk Orange erinnert.
Ja.
Was hatten wir dann noch?
Larry Cooper?
Okay, Larry.
Nee. Ja, darauf kann man nicht kommen. Ein U2-Mitglied heißt Larry Mullen Jr.
Okay, ja. Nee, U2 bin ich nicht so drin. Nee. Irgendein, was gab's noch? Also auf jeden Fall, das sind alles irgendwelche Rocker.
Genau, also nicht nur Rocker, aber vor allem. Roy Cooper soll Roy Orbison darstellen.
Roy Black, dachte ich.
Wahlweise, je nachdem, welchen Markt man ansteuert.
Ja, ich wollte mal sagen, je nachdem, ob du im PAL- oder NTSC-Bereich bist.
Ja, genau. Wendy O. Cooper ist angelehnt an Wendy O. Williams, die in der Punk-Rock-Band Plasmatics die Sängerin gemimt hat. Und sie war dafür bekannt, dass sie auf der Bühne auch mal nackig unterwegs war.
Oh, das also, passt ja super zu Nintendo.
nicht nackig, aber sie war etwas freizügiger. Morton Cooper Jr. ist angelehnt an Morton Downey Jr. Und ansonsten habt ihr ja alles schon benannt. Genau, okay. Das war die kleine Fun-Fact-Runde mit Namen für zwischendurch.
Ja, geil. Danke, Philipp. Ein Service von den Retro-Boys.
Nee, ich habe da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, habe das einfach so hingenommen, dass die einfach so heißen. Obwohl ich sie ja eigentlich schon kennen müsste, in Super Mario 3 gibt es die ja auch schon. Und wir haben ja schon festgestellt, dass es viele Elemente gibt, die aus Super Mario 3 übernommen worden, beziehungsweise verfeinert worden sind. Also insofern ist der ursprüngliche Name oder der japanische Untertitel Super Mario Bros. 4 gar nicht so weit hergeholt. Und wir haben ja auch schon festgestellt, es existiert weiterhin eine Oberwelt oder zum Beispiel die nützlichen und aus Mario 3 bekannten Reserve-Action-Items existieren auch weiterhin. Allerdings werden sie hier sogar im Level selbst aktiv und nicht nur in der Oberwelt. Also während man in Super Mario Bros. 3 ja auch Action-Items sammeln konnte, Pilze, Waschbärenanzüge, Feuerblumen und so weiter, die aber nur in der Oberwelt anwenden konnte und dann mit in den Level genommen hat, kann man das hier in Super Mario World Gott sei Dank auch im Level tun. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, bereits eine Feuerblume hat und noch eine weitere findet, wird die oben in so einem kleinen Tray abgelegt und mit der Select-Taste kann die dann jederzeit, wenn man sie benötigt, auch angewendet werden. Das finde ich ein ziemlich cooles Feature, ehrlich gesagt.
Wobei Feuerblume ja relativ witzlos ist. Aber wenn du die Feder hast und die Feuerblume und dann denkst, okay, jetzt brauche ich hier aber gerade für den Level, muss ich gerade schweben oder fliegen können. Dann kannst du auf Select drücken und dann kommt die Feder runter und die Feuerblume wird nach oben gespeichert. Das fand ich auch sehr cool.
Na, oder aber wenn ich eine Feuerblume habe und eine auf Halde und ich verliere die Feuerblume unten, dann kriege ich halt eine neue dazu.
Aber dann kriegst du die ja automatisch. Also die fällt ja dann automatisch runter. Und die kann dann ja auch an dir vorbeifallen. Also wenn du die dann nicht einsammelst, ist die halt auch weg.
Genau, man kann Pech haben.
Ja.
Und ansonsten legt Super Mario World einen großen Wert auf das Erkunden beziehungsweise das Explorieren der Welten oder der Level. Denn es existieren, wie wir schon festgestellt haben, viele, viele versteckte Level und Ausgänge. Du hast gerade die Star Road erwähnt. Es existieren zahlreiche geheime versteckte Dinge, versteckte Level, Ausgänge und so weiter, Bonus-Stages. Und ich habe es eben auch schon mal gesagt, allein die Tatsache, dass man nach links oder rechts rennen kann, triggert halt diese Neugier und das Bedürfnis, möglichst nichts zu verpassen, was auch so ein bisschen vielleicht dem relativ leichten Schwierigkeitsgrad des Spiels entgegenwirkt. Also man kann, so wie ich, durch dieses Spiel durchrauschen. Man kann aber auch wirklich sehr, sehr genau nehmen und sich seiner Neugier hingeben und dafür sorgen, dass man wirklich nichts übersieht.
Okay, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, Tobi, du bist da eher durchgerauscht.
Ja, das stimmt.
Aber du hast es auch durchgespielt, ne?
Ich habe das durchgespielt und ich bin also gar nicht so absichtlich da durchgerauscht, weil ich es irgendwie besonders eilig hatte. Aber ich habe dann mich irgendwie so vom Fluss packen lassen und bin einfach so gegangen, wie es gerade gepasst hat. Und da ich auch eigentlich eher auch nicht so richtig immer den Ehrgeiz habe, alles zu sehen und nichts zu verpassen, habe ich einiges wahrscheinlich links liegen lassen, was aber meinem Spielspaß überhaupt keinen Abbruch getan hat. Also ich habe trotzdem meinen Spaß, habe einiges gesehen, aber nicht alles.
Da sind wir beide auf jeden Fall schon mal unterschiedliche Typen. Ich bin ja so einer, der immer alles sehen muss. Also das ist bei mir irgendwie fast schon zwanghaft. Teilweise ist es echt nervig und hält mich auf. Eigentlich hätte ich das Spiel durchhaben können. Ich habe es nicht durch. Ich stehe vor Bowsers Tor, habe dann aber halt die Star Road entdeckt, habe da noch Level gespielt, habe dann noch einen der Schalterpaläste nicht gefunden, kommen wir später noch mal ganz kurz drauf, habe den noch mal nachgeholt. Also ich habe da wirklich auch kurz vor Feierabend noch mal alles irgendwie versucht rauszuholen, was geht. Aber Philippe, der hält sich irgendwie ein bisschen bedeckt. Philippe, wie weit hast du es denn gespielt und was für ein Spieltyp bist du dabei gewesen?
Das muss die Schoko-Insel gewesen sein, die ich erreicht habe. Also 3/4 habe ich, glaube ich, geschafft.
Ja, nach der Schoko-Insel kommt das Bowsertal. Also da bist du auf jeden Fall schon auch ordentlich dabei, ja.
Ist sonst eher nicht meine Art. Ich verliere auch mal schneller das Interesse an einem Spiel, dass es mich so lange bei der Stange gehalten hat. Spricht sehr für den Abwechslungsreichtum des Spiels und aber auch für die gute Austarierung der unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die es parallel bereitstellt. Also wenn man so wie ich vom Typ her schon gern alles sehen würde, aber man auch froh ist, gerade so eben durchs Level durchgekommen zu sein und sich denkt, das werde ich niemals besser schaffen als jetzt gerade. Das war purer Zufall, dass ich das Levelende erreicht habe. Dann ist okay. Ja. Und dann hat man Spaß mit dem Level gehabt und dann geht man einen weiter und dann verpasst man all diese Schalter und die Yoshi-Münzen und die Star Road kriegt man auch nicht mit, aber man ist dann trotzdem froh, ach Mensch, guck mal, echt vieles gesehen, ganz viele verschiedene Gegnertypen und ganz viele Levelaufbauten. Bei anderen Spielen, bei dem das Erforschen etwas meditativer oder spazierender ist und weniger sportlich, bin ich eher ein bisschen zwanghaft und möchte mir jede Ecke angucken und jedes Geheimnis entdecken. Aber immer wieder an denselben Stellen zu scheitern, schreckt mich dann doch oft ab, alles rauszuholen und alles auszuloten.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen.
Ja, mich stresst es tatsächlich manchmal sogar ein bisschen, wenn ich zu viele Freiheiten habe. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen Leitplanken hat, an dem man sich orientieren kann, da geht's lang. Also so ein bisschen Linearität finde ich immer gar nicht schlecht. Mhm. Und dann gibt's auch manche so Sachen wie zum Beispiel die Yoshi-Münzen. Von denen gibt's übrigens in jedem Level 5 Stück. Die kann man einsammeln und wenn man das getan hat, kriegt man am Ende des Levels ein Extra-Leben. Ich habe das erst ganz spät gerafft, was es mit diesen Yoshi-Münzen auf sich hat. Also weiß ich gar nicht. Also die ersten Jahre, in denen ich das mal gespielt habe, waren das für mich einfach irgendwelche Münzen, für die ich wahrscheinlich irgendwie Punkte bekommen habe. Aber dass man davon genau 5 einsammeln soll und dass es dafür noch eine Belohnung gibt, habe ich auf jeden Fall nicht gecheckt. So. Und ja, ich glaube, Miyamoto hat mal gesagt, dass er sich bewusst dagegen ausgesprochen hat, weil es einfach nicht seiner Philosophie entsprach, verschiedene Schwierigkeitsgrade anzubieten, also irgendwie easy, moderate oder hard oder sowas, sondern dass er durch die Spielmechanik es schaffen möchte, verschiedene Spielertypen anzusprechen. Also das haben wir jetzt ja gerade gesehen, dass es auch ganz gut geklappt hat, dass der Zugang für alle gleich einfach ist, aber für denjenigen, der es gerne ein bisschen ausufernder hat, der ein bisschen explorativer unterwegs ist, für den gibt's eben auch diese Möglichkeiten. Stichwort Star Road, geheime Levelausgänge und so weiter. Aber für den Casual Gamer gibt's eben auch die Möglichkeit, dort schnell und einfach und bequem durchzukommen und trotzdem Spaß zu haben.
Aber was da wiederum interessant ist, also was ich wirklich interessant finde, weil das mit den nicht vorhandenen Schwierigkeitsgraden, da hast du ja recht, aber der Casual Gamer, der spielt so ein Spiel halt einfach mal durch. Und der Core Gamer, das gab's ja damals alles noch nicht, aber der spielt das viel ausufernder. Aber der Witz ist, diese Schalterpaläste, die ich ja eben gerade schon mal kurz erwähnt habe, da gibt's 4 Stück an der Zahl. Und den ersten, den findet man gleich, wenn man auf der Overworld Map, wenn man nach links geht, den ersten Level und dann einmal nach oben. Da ist der erste, das kann man auch übersehen, aber wahrscheinlich eher nicht. Und die weiteren Schalterpaläste, da kann man schon welche von übersehen. Und das hat den Hintergrund, das sind ganz kurze, ganz leichte Level. Und am Ende des jeweiligen Levels ist so ein riesiger Schalter mit einem Ausrufezeichen drauf. Und wenn man da drauf hüpft, dann sieht man die Overworld Map und aus dem Level, in dem man sich gerade befindet, fliegen so farbige Blöcke raus. Auch da gibt es wieder grün, blau, rot und gelb. Und in den Leveln, in denen man sich vorher bewegt hat, ist einem vielleicht schon aufgefallen, je nachdem in welcher Reihenfolge man das spielt, dass es da Bereiche gibt, die so farbig umrandet sind. So in Blockgröße. Da hat man dann zum Beispiel einen blauen Rand. So einen blau gestrichelten Rand. Und wenn man dann diesen Schalterpalast gespielt hat, dann ist da plötzlich ein blauer Block. Und plötzlich ist ein Abgrund kein Abgrund mehr, sondern da sind blaue Blöcke.
Hab ich nicht gecheckt. Ich habe natürlich diese gestrichelt gerahmten Blöcke gesehen und mich immer gefragt, was es damit auf sich hat, dass die aber mit diesen Schalterpalästen zusammenhängen und dass die aufgelöst werden. Im Prinzip, wenn ich so ein Schalterpalast-Level gespielt habe, habe ich jetzt erst in der Recherche erfahren. Also ich habe diese Schalterpaläste nie von innen gesehen.
Und ich war da auch in einem Level, das war irgendwas mit irgendeine Höhle mit Lava. Und da sind dann auch so aus der Lava so dieses Feuer hochgesprungen und dann sollte man da auf Plattformen springen. Und das musste man echt gut timen, und in der Mitte war ein gelber Block, weil ich den gelben Schalterpalast vorher freigespielt hatte. Und dann habe ich so gedacht, Heidewitzka, wie viel schwerer wäre das jetzt, wenn dieser gelbe Block nicht da ist, auf dem ich mich mal kurz ausruhen kann? Mhm. So, ich kann, hier bin ich sicher, der gelbe Block ist safe. Wenn ich den nicht hätte, hätte ich diesen ganzen Bereich voll timing-technisch durchspielen müssen. Und so hatte ich in der Mitte einen Block. Und du hast auch Geheimnisse, wo du nur hinkommst, wenn du vorher die Blöcke freischaltest. Mhm. Also das ist schon spannend. Der Core-Gamer, der halt alles sehen will, hat am Ende aber zwar ein längeres, aber ein leichteres Spiel. Mhm. Und der durchrusht, der hat eigentlich das schwerere Spiel. Das ist eigentlich ganz interessant. Und dadurch sind es ja doch wieder Schwierigkeitsgrade, die da drin sind.
Innerhalb der Spielmechanik verankert.
Mhm, genau.
Ich habe es allerdings auch, muss ich gestehen, ja emuliert gespielt. Und genau, da können wir gleich auch nochmal die Hosen runterlassen. Also ich habe es emuliert gespielt auf meiner Recall-Box und auch viel und gerne die Laden-Speichern-Funktion genutzt. Habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich da überhaupt keine Skrupel habe. Solange mir das Spaß macht, ist mir das auch vollkommen wurscht. Also ich bin da nicht so Purist, dass ich das ganz dringend mit den vorgegebenen Speichermechaniken durchspielen muss. Insofern habe ich da natürlich auch relativ leichtes Spiel gehabt. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr es gespielt?
Bei mir war es mein Laptop, auf dem RetroArch installiert ist und dann eben darüber emuliert. Also auch mit sehr viel fleißigen Speichern und Laden. Mhm. Oh Mensch, schon wieder drei Bildschirme weitergekommen. Jetzt erstmal wieder speichern, bevor ich mir hinterher in den Allerwertesten beiße.
Ja, ganz genau.
Ja, ich habe das Spiel im Ursprung sehr puristisch versucht zu spielen. Ich habe ja die Original-Cartridge in der japanischen Variante. Ich habe mir das mal aus Japan gekauft bei eBay, weil das erheblich günstiger ist als die westliche Variante. Und habe das auf meinem Super NT von Analog gespielt. Also so originalgetreu, wie es geht. Also ich habe ja kein echtes Super Nintendo, aber das Super NT ist ja eigentlich sogar die bessere Variante des Super Nintendo. Und habe das tatsächlich wie früher gespielt. Habe, wie Philippe ja schon erwähnt hat, Leben gegrindet. Wenn ich dann an einem Level gescheitert bin und gemerkt habe, okay, hey, ich habe nur noch zwei Leben, dann mal wieder in mein Grind-Level zurück. Und dann bin ich die ganze Karte zurück, habe mein Grind-Level fünfmal gespielt, habe wieder genug Leben gehabt und dann bin ich weiter. Mhm. So habe ich gespielt. So, dann ist es irgendwann auch mal abends geworden und spätabends. Wenn du das Spiel aber ausmachst und neu lädst, dann hast du zwar noch die erspielten Level, also das, wo du halt schon gewesen bist und dann abgespeichert hast nach einem Schloss oder nach einem Endgegner wird gespeichert. Mhm. Oder nach einem von den Schalterpalästen wird, glaube ich, auch gespeichert. Es gibt so ein paar Level, nach denen gespeichert wird, aber halt nicht nach jedem Level. Mhm. So, und du hast dann zwar deine erspielten Level, aber die erspielten Leben sind weg.
Na, ich glaube, nach jedem Geisterhaus und nach jeder Festung wird.
Genau, Geisterhaus, genau das meinte ich. Ja, wie gesagt, und ich glaube auch nach jedem Schalterpalast wird auch gespeichert. Und es gibt noch irgendwas, nach der Star Road oder so wird auch nochmal gespeichert. Es gibt so noch ein paar weitere Punkte, nach denen gespeichert wird. Naja, aber wie gesagt, wenn du die Konsole ausmachst, dann hast du zwar noch in dem Speicherstand sind zwar die Level, die du gespielt hast, aber nicht die Leben, die du erspielt hast. Und du fängst dann wieder mit 5 an. Immerhin nicht mit 3, aber mit 5. Mhm. So, und dann sitze ich da abends vor der Konsole und denke, boah, das ist noch ein bisschen. Und ich habe schon über 30 Leben erspielt. Dann lasse ich die Konsole doch mal über Nacht an.
Wie früher.
Ja, genau wie früher. Aber trotz alledem hat mich dieses Level immer wieder spielen müssen und dieses Level nicht schaffen und dann nochmal probieren und wieder nicht schaffen. Und ich habe an einer Stelle, da habe ich versucht, ein Geheimnis zu erreichen, wo ich wusste, dass es ist. Und da habe ich 30 Leben verballert und ich bin fast wahnsinnig geworden und ich hätte den Controller am liebsten durch die Gegend geschmissen. Hab's nicht getan, aber ich hätte es gerne. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nachdem die Konsole ein paar Tage lang an war und ich immer gesagt habe, nein, heute Abend spielst du aber weiter. Ja, wieder nicht weitergespielt. Ich bin da nicht hin zurückgegangen. Und dann habe ich das Ganze auf meinem Super Nintendo Mini gespielt, was ja immerhin auch eine echte Nintendo-Konsole ist. Und ich habe es mit meinem 8-Bit-Doh Gamepad gespielt, was ja dem Super Nintendo Gamepad nachempfunden ist. 2,4 Gigahertz Verbindung, kabellos, also kein Lag, hat super funktioniert. So habe ich es dann gespielt und dann habe ich auch ganz ausgiebig Speichern und Laden benutzt. Und damit hat's echt mehr Spaß gemacht, muss ich sagen.
Das sage ich doch. Komm rüber auf die dunkle Seite.
Ich hab's versucht. Ich hab's echt versucht.
Ja, das ist auch cool.
Aber ich habe echt gemerkt, dass man die Geduld, die Zeit irgendwie nicht mehr hat, sich nicht mehr nehmen will. Es gibt dann auch einfach zu viel, was man sonst machen kann, machen möchte, aber auch teilweise machen muss.
Ja, ja, richtig.
Auf Social Media hinterherkommen, Netflix leer gucken. Es guckt sich nicht von alleine leer. Da ist man unter einem ganz anderen Zeitdruck heutzutage verglichen mit früher.
Ja.
Übrigens, eins wollte ich noch wissen. In Super Mario 3 gab es ja den Waschbäranzug zum Fliegen. Oder nee, nicht den Waschbäranzug, sondern man konnte ja dort ein Blatt einsammeln und dann fliegen. Aber übrigens, den Waschbäranzug, fällt mir gerade noch dabei ein, den gab es in sehr frühen, nicht veröffentlichten Fassungen des Spiels, ursprünglich sogar mal in einigen Versionen. Der ist dann anscheinend rausgeflogen. Aber das nur am Rande. Eigentlich wollte ich ja wissen, wie ihr zu der Feder steht, die ja das Blatt abgelöst hat. Habt ihr das viel und gerne benutzt? Also die Flugeigenschaft?
Total. Also ich habe fast die ganze Zeit mit Cape gespielt, weil das langsamere Runterfallen, das kontrolliertere Runterfallen mir oft sehr geholfen hat, gerade bei den schmalen Plattformen. Ich bin dadurch nicht ganz so oft dran vorbeigesprungen und habe mich nicht ganz so oft aufgeregt. Und auch das Fliegen von Mario alleine, also du nimmst ja Anlauf, springst, dann springt Mario quasi nach oben mit dem Cape und dann, indem du nach hinten drückst, kannst du ja diesen Gleitflug machen. Bis ich das gerafft habe, hat auch ein bisschen gedauert. Das erschloss sich mir nicht automatisch. Ich musste mir da tatsächlich YouTube-Videos angucken, weil ich das echt nicht gerafft habe, wie das geht. Und was ich erst ganz spät gerafft habe, dass wenn du das Gleiche mit Yoshi machst, dann springt der ja richtig hoch. Also dann kannst du zwar diesen Gleitflug nicht machen, aber Yoshi springt einfach richtig hoch.
Habe ich auch im Nachgang festgestellt, in der Recherche, aber im Spiel selbst nicht gecheckt.
Das mit Yoshi oder das mit dem Cape?
Beides.
Okay.
Ehrlich gesagt. Aber ich fand, was du gesagt hast, dieses langsame Runterschweben auf Plattformen zum Beispiel, da fand ich das Cape auch total hilfreich. Aber ansonsten ist und bleibt die Feuerblume mein Lieblings-Power-Up.
Ja, da ich ja viel auf Yoshi gespielt habe, da bringt einem die Feuerblume ja nichts. Aber das langsame Runterschweben funktioniert ja mit Yoshi trotzdem.
Mein Lieblings-Item oder Power-Up war der Pilz, weil dafür gesorgt hat, dass ich nicht sofort gestorben bin. Und die anderen waren zwischendurch auch mal ganz nett, sie mal kurz zu haben. Ja, das fand ich, das waren schöne Zeiten zwischendurch. Mit dem Cape habe ich manchmal ein bisschen gespielt und mich zum Beispiel auch in den Sturzflug begeben oder ein bisschen die Level-Ausgestaltung ausgekundschaftet und bin ein bisschen hin und her geflogen und habe geguckt, gibt's hier irgendwelche Ausgänge, irgendwelche weiteren Fortführungen oder alternative Ausgänge. Dafür habe ich das Cape schon öfter genutzt. Und ansonsten war das, was Miyamoto und Tezuka gemacht haben, wie Perlen vor die Säue bei mir, da das Spielprinzip so zu erweitern. Ich bin das im Stil von Super Mario Bros. 1 so ein bisschen durchgehüpft. Also auch so geht's. Eine andere Art von puristischem Spiel. Ich konnte mit dem Blatt oder mit dem Waschbärenschwanz in Super Mario Bros. 3 noch mal ein bisschen gezielter umgehen. Das war noch mal ein bisschen schlichter. Und das Cape, ja, hatte so ein paar Spielereien. Aber ganz in mein Gefühl ging's nicht über.
Ja.
Das ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit dem Schlichter. Also in Super Mario World haben es ja nur der Pilz, die Feuerblume und der Stern als Power-Ups aus den vorigen Spielen geschafft. Hinzugekommen ist ja noch das Ei, wo Yoshi halt drin ist, und das Cape, was ja das Blatt ablöst, den Waschbärenschwanz. Und Das ist ja viel weniger, was ich in der Recherche gesehen habe. Es gab ja in Super Mario 3 viel mehr. Es gab ja noch diesen Schildkröten, diesen Kröten- oder Froschanzug.
Ja. Mhm.
Und ich habe das Gefühl gehabt, oder bei der Recherche ist mir das auch aufgefallen, und es wurde auch immer mal wieder gesagt, dass das zwar weniger ist, aber dafür tiefer, dafür komplexer ist. Also alleine, wie man das Cape einsetzen kann, ist einfach komplexer und umfangreicher als den Waschbärenschwanz und so. Also ist es zwar weniger, aber deswegen nicht schlechter. Nee. So, also ohne jetzt Super Mario 3 ausgiebig zu kennen.
Ja, man hat ja in Super Mario 3, glaube ich, versucht, diese Items, also den Froschanzug zum Beispiel, so ein bisschen mit den Welten zu verknüpfen. Es gibt ja die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber diese Wasserwelt, wo der Froschanzug, meine ich, zum ersten Mal auftaucht, mit dem du dann auch besonders gut hüpfen, aber auch dich unter Wasser gut bewegen kannst. Und in Super Mario World wird ja zum Beispiel die Eigenschaft des Hochspringens dann in Yoshi wiederum vereint zusammen mit ein paar anderen Features, ne? Also da gibt es, wie du sagst, nicht die Vielfalt dieser Items. Da werden so ein paar Sachen ja im Prinzip zusammengefasst, gebündelt in der Figur Yoshi, also das Fliegen beziehungsweise das hohe Springen. Fliegen ist es ja nicht wirklich, aber ja, der sehr hohe Sprung, sagen wir mal, und eben dieses neue Feature des Gegnerfressens. Und alles andere findet sich ja dann im Cape wieder. Also insofern gibt's, glaube ich, am Ende gar nicht viel weniger Möglichkeiten, aber trotzdem irgendwie eine überschaubarere Anzahl von Items, was dem Spiel, glaube ich, auch ganz gut tut. Was es übrigens auch leider nicht geschafft hat in Super Mario World, ist ein vernünftiger Zweispieler-Modus. Und mit vernünftig meine ich einen simultanen Zweispieler-Modus. Das hat ja bis dato auch leider immer nur abwechselnd geschafft. Also eine Runde Mario, eine Runde Luigi. Und auch das hat sich in Super Mario World leider nicht verändert. Also darin ist auch wieder die relativ schwache CPU vom Super Nintendo schuld, die einfach nicht genug Rechenpower aufbringen kann. Und ja, erst in New Super Mario Bros. Auf der Wii war es dann wirklich gleichzeitig zu spielen. Was sehr, sehr cool ist übrigens.
Das ist doch total krass, wie spät. Also wenn man überlegt, dass Sonic 2, man kann sich jetzt über die Qualität streiten, aber da konnte man Sonic und Tails gleichzeitig spielen.
Ja, das ist Wahnsinn. Aber der Mega Drive war auch die schnellere Kiste, ne?
Ja, also von der CPU auf jeden Fall. 3,58 Megahertz im Super Nintendo und 7,6 Megahertz im Mega Drive.
Ja.
Einer 2 Jahre älteren Konsole, das ist schon ganz schön krass. Also gut, das Super Nintendo konnte dafür Transparenz und diverse andere Sachen, die das Mega Drive nicht konnte, aber rein von der Geschwindigkeit, ich verstehe es bis heute nicht, was Nintendo da geritten hat, so eine schwache CPU da reinzupacken in das Ding.
Preispolitik.
Ja, und wenn es nur das ist, ja.
Da bei dem ganzen Spiel, jetzt wo wir gerade bei Waschbärenanzügen und alten Sachen von Super Mario Bros. 3 sind, aus diesen anfänglichen Portierungen von Super Mario Bros. 3 und diesen ganzen Überlegungen, wie gestalten wir das Spiel neu, da ist ja einiges hervorgegangen, was nicht im eigentlichen Spiel wiederzufinden ist, zumindest nicht ohne weiteres. Da habe ich doch irgendwo mal mitbekommen, dass auf den Cartridges noch alte Überreste von anfänglichen Projekten und von anfänglichen Überlegungen drin waren, oder?
Ja, genau. Da befinden sich tatsächlich noch so ein paar unbenutzte Level auf den Dingern, die wohl irgendwie mal zum Testen von den Entwicklern von Spielmechaniken und sowas gedient haben. Und auch so diverse Überbleibsel sind dort noch von Super Mario Bros. 3 zu finden, also in Form von Grafiken. Da gibt's ja irgendwelche Koopalinge, die Mario in der Oberwelt begegnen und einen dann in ein Level ziehen. Also das kennt man ja auch, glaube ich, aus Super Mario 3, wo die Hammerbrüder einen da so in Level reinziehen können, auch wenn man das nicht möchte. Also die braucht man nur berühren und dann wird man da so reingezogen. Das war wohl auch mal ursprünglich vorgesehen, hat es dann aber auch nicht geschafft. Oder ja, so scheint es auch mal einen Miniatur-Mario gegeben zu haben oder zumindest die Idee dahin, weil es wohl winzige Türen gibt, die nur ja durchschritten werden können, wenn Mario sehr, sehr klein ist. Also all solche Dinge finden sich da wohl noch in irgendwelchen Sprites. Und
das ist ja lustig, dass die Idee von Alice im Wunderland, die anfänglich in, schon immer in Mario drinsteckte, da noch ein bisschen weitergetrieben werden sollte.
Ja, stimmt, also, hast recht.
Alice futtert Pilze und ist auf einmal groß und Alice futtert dann, keine Ahnung was, eine Blume oder so und wird dann ganz, ganz klein.
Ja. Ich finde es so witzig, weil wenn man das so liest in verschiedenen Quellen, dann wird immer so gesagt, dann und dann wurde dieses und jenes Fragment auf der Cartridge noch gefunden. Das erinnert immer so tatsächlich so ein bisschen an so richtige Archäologiearbeit, ne? Also wie so digitale Archäologen stellt man sich das davor, dass plötzlich etwas gefunden wurde auf irgendwelchen alten Cartridges. Das finde ich ganz geil, so diese Analogie zur Ausgrabung oder sowas. Das Ganze zeigt ja auch, dass die Szene oder sagen wir mal die Fanbase oder die Community, die sich für Super Mario World insbesondere interessiert, auch immer noch sehr umtriebig und kreativ ist und sich größter Beliebtheit erfreut an dem Spiel und scheinbar auch immer jüngere Fans noch gewonnen werden können. Und das sieht man zum Beispiel an so Speedruns. Ich habe da Sachen gesehen auf YouTube, irgendwie so Ascetic Super Mario World nannte sich eins. Da haben dann die Leute angefangen, das Spiel durchzuspielen, ohne auch nur eine einzige Münze einzusammeln oder noch mehr auf die Spitze getrieben, das Spiel durchzuspielen, ohne eine einzige Interaktion mit irgendetwas. Also keine Gegner, keine Action-Items, keine Münzen, nichts. Einfach nur sich auf den Plattformen bewegen und irgendwie durchkommen. Und das ist, ja, ein bisschen verrückt, aber auch, ja, auf eine Art sicherlich kreativ.
Ja, aber was die Beliebtheit anbelangt, das ist ja nun, also ich meine, wir reden hier von Mario. Aber das ist ja nun überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das ist, wir haben da ja untereinander schon mal drüber geredet, was sind so die bekanntesten Videospielfiguren? Und ich habe in dem Zusammenhang bei mir auf der Arbeit im Großraumbüro habe ich einfach mal, das ist schon, keine Ahnung, Wochen, Monate her, habe ich einfach mal random ein paar Arbeitskollegen gefragt. Und ich glaube, jeder hat Mario als erstes genannt. Bei den meisten kam Sonic direkt als zweites, aber Mario war bei sämtlichen Leuten immer der erste. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, 1990 als Super Mario World erschienen ist. Also das ist ja Super Mario World 4 und das ist ja auch immerhin schon der, wenn man nur die Spiele nimmt, in denen Mario der Hauptcharakter seines Spiels ist, bereits sein sechster Auftritt. Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros. 1 bis 3 und dann Super Mario World. Und nee, gar nicht wahr, zwischendurch gab es doch noch Super Mario Land, oder? Das gab es doch auch noch vorher, oder?
Ja, 89, glaube ich, oder 90, bin mir nicht ganz sicher.
Könnt ihr euch noch an diesen Werbespot erinnern?
Welchen genau?
Diesen, wo so ein Typ mit so einem schwarzen T-Shirt und ich glaube ein schwarzes Käppi und dann ruft er so Mario, Mario und dann fährt die Kamera so langsam zurück und dann immer mehr Leute und alle Mario, Mario und dann fährt die Kamera immer weiter zurück und dann siehst du den amerikanischen Kontinent und du hast halt vorher gesehen, wie die Leute alle T-Shirts angehabt haben, in weiß, in rot, in blau, in braun und dann siehst du den nordamerikanischen Kontinent und dann haben diese Leute ein riesiges Gesicht von Mario geformt. Ich meine, klar, das ist natürlich nicht echt gewesen, aber verdammt nochmal, das ist Super Mario. Also das überrascht doch nicht wirklich, dass es da eine ausgiebige Community um dieses Spiel gibt. Ich find's natürlich auch cool, dass da sowas gefunden wird. Aber wenn bei einem Spiel irgendwas gefunden wird im Source Code, was auch immer, dann doch wohl bei einem Super Mario.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist nun genau gerade bei diesem Teil der Fall. Ich weiß nicht, ob es all diese Dinge auch für einen NES-Titel gibt, ob es da auch so eine große Fangemeinde gibt.
Ja, das kommt drauf an, würde ich sagen. Also, beziehungsweise Super Mario World hat natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Allein weil es am Anfang als Super Mario Bros. 3 gebaut wurde fürs Super Nintendo. Wenn du dir die NES-Reihe anguckst, du hast Mario. Das war ein neuer Titel. Du hast Super Mario 2. Wenn du die westliche Variante nimmst, dann ist das sowieso ein japanisches Jump'n'Run, was eigentlich gar kein Mario ist. Und Super Mario 3 hat so viele neue Aspekte mit Oberwelt, mit den ganzen Kostümen und so. Das war ja ein komplett neues Spiel. Da hatte man ja gar nichts, worauf man, also spielprinzipiell sicherlich, aber jetzt in Anführungsstrichen Engine-mäßig nicht. Ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass das komplett neu gebaut wurde. Aber Super Mario World, wenn das, und da ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn meine Anfangsfrage oder die ich relativ am Anfang gestellt habe, basiert Super Mario World auf dem Remake von Super Mario 3 oder ist es komplett neu gemacht? Und vielleicht beweist das ja, dass es auf Super Mario Bros. 3 basiert tatsächlich.
Vielleicht ist es auch so, dass die, also wir sprechen ja hier von einem 16-Bit-Spiel und ich weiß nicht, die Szene oder ich sag mal so die YouTuber-Szene oder die Speedrunner-Szene, wenn es eine gibt und wenn man die auch noch so nennen darf, das sind ja vielleicht eher jüngere Menschen, schmeiße ich mal so als These in den Raum, und die beschäftigen sich vielleicht auch lieber mit einem 16-Bit-Stück, was ihren eigenen Spielerfahrungen oder ihrer eigenen Ästhetik noch ein bisschen näher kommt, als so ein krass puristisches 8-Bit-Spiel wie ein NES-Titel.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also man geht technisch so weit, wie es irgendwie geht, solange man aber noch im 2D-Bereich ist. Also 16-Bit ist natürlich schöner und gestaltet sich etwas angenehmer für die Augen, ist nicht so streng, was die Sparsamkeit anbelangt. Aber trotzdem hat man zum Beispiel noch die Möglichkeit, eben 2D-Texturen einfach nur zu betrachten und nicht irgendwie 3D-mäßig in irgendeinem Source-Code abzutauchen und dann Vertexes und Texturen und keine Ahnung was irgendwo aneinander zu legen, um zu gucken, ist da noch was versteckt oder nicht. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel Mario Maker, also ein Level-Editor, kommerziell zu erstehen. Und der ist dann auch in 2D, weil das eben auf einem Bildschirm gut zu machen ist für einen Amateur, der dann mit dem Joystick einfach nur irgendwelche Blöcke irgendwo hinsetzt oder so. Hm. Und in 3D funktioniert das eben nicht, weil das in 3D auf einem 2D-Bildschirm mit einem Controller viel, viel schwerer umzusetzen ist. Da hat man einfach so den Sweet Spot aus, das sieht schon ganz schön aus und es gibt viele Möglichkeiten und für einen Amateur ist das alles irgendwie noch leistbar.
Und wir haben ja neulich auch schon mal festgestellt in unserer 2000er-Folge, dass es möglicherweise so ist, dass Dinge, die vollkommen sind, auch bleiben. Also wenn man die These jetzt mal überträgt, dass Super Mario gewachsen und gereift ist in seiner Geschichte vom NES oder vielleicht sogar noch davor bis zum Super Nintendo und dort im Prinzip, weil das ja das letzte gepixelte Spiel gewesen ist, dass so der Zenit an seiner Ausgestaltung gewesen ist. Also er da wirklich bis ins Detail fertig gereift war, sozusagen. Dass auch aus dem Grunde diese Version oder dieser Teil der Reihe den größten Impact gehabt hat. Sei es jetzt auf die YouTuber-Speedrun-Szene oder auf die ROM-Hacker oder wen auch immer. Und ich finde, das kann man auch ganz gut daran erkennen, wie allgegenwärtig die Ästhetik des Spiels bis heute auch in anderen Bereichen noch ist. Wenn ich mal so an Mode denke zum Beispiel. H&M bringt gefühlt alle paar Monate irgendwie mal so ein paar Mario-Klamotten auf den Markt für Kinder, aber ich glaube auch für Erwachsene, hauptsächlich für Kinder. Und das sind alles Motive, oder fast alles zumindest, aus Super Mario World. Das sind irgendwelche Yoshi-Geschichten, Mario auf Yoshi, nur Yoshi. Das ist das Logo von Super Mario World, also das bunte Logo, wo die Buchstaben unterschiedliche Farben haben und so. Und ich glaube schon, dass Super Mario World als 16-Bit-Spiel im Prinzip die Kür oder der Höhepunkt der Reihe ist. Und dass es ja für die meisten das Spiel ist, was sie mit Mario verbinden.
Mhm. Ich möchte das auch total unterschreiben. Ich habe gerade mal spaßeshalber bei ROMHacking.net geguckt, weil du ja auch von ROM-Hacks gesprochen hast, mit denen ich mich in letzter Zeit ja auch ein bisschen beschäftigt habe. Und ich habe nur einen ganz kurzen Vergleich. Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ. Wenn ich nach Sonic the Hedgehog suche fürs Genesis Mega Drive, dann finde ich hier 62 ROM-Hacks. Ist ja schon nicht schlecht. Wenn ich jetzt aber nach Super Mario World gucke, dann finde ich 204. Mhm. Ich habe jetzt nicht geguckt, was das für welche sind, was die können, wie toll die sind und so, aber das ist schon echt ein ganz schöner Unterschied.
Mhm. Ja, angeblich ist mitunter die relativ simple Architektur, also die technische Architektur des Spiels, wohl auch ein Grund, warum sich hier im Bereich ROM-Hacking so ausgetobt wird, also dass ich dort mit relativ wenig Aufwand auch eigene Level bauen lassen. Und vielleicht ist das bei Sega-Spielen einfach nicht so einfach, Keine Ahnung, ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus.
Also ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber weitergeguckt zu Streets of Rage 2, was ja eins meiner Lieblingsspiele ist, gibt es immerhin 101 ROM-Hacks. Also nochmal deutlich mehr als für Sonic 1.
Überraschend.
Tja.
Vielleicht war das einfach auch schon auf dem Mega Drive schon so ausgefeilt, dass man da wenig dran auszusetzen hatte.
Ja, schön gesagt, schön gesagt. Weiß nicht, ob es stimmt, aber schön gesagt. Ich meine, Mario auf dem Super Nintendo ist jetzt nicht ausgereift.
Das ist eine Krücke.
Apropos Krücke. Wir brauchen noch eine smarte Überleitung.
Mit einer guten Überleitung kann ich nicht dienen, aber wie wäre es mit einer grausigen?
Einer krückigen quasi?
Einer krückigen. Vorhin, Markus, hast du von der Werbekampagne gesprochen. Weißt du das noch? Mhm. Das ist eine ganz, ganz wilde Analogie zu etwas, was ich nachher erzählen werde. Wir gehen jetzt über in den Bereich Sound. Und da habe ich gerade festgestellt, das passt total gut. Dieses eine Werbevideo, bei dem man einen Menschen mit so einem blauen T-Shirt sieht und dann zoomt man raus und dann sieht man noch viele andere T-Shirts und so weiter und so fort, ne?
Mhm, ja, klar.
So ähnlich ging es mir zwischendurch, als ich mal auf die Musik geachtet habe beim Spielen. Hat jemand von euch eine Idee, wo die Analogie liegen könnte?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf du jetzt gerade hinaus willst. Mach mal.
In der Wiederholung vielleicht?
In der Wiederholung, ja.
In der andersartigen Wiederholung dann.
Der andersartigen Wiederholung. Vollkommen richtig, ja. Also, man merkt manchmal gar nicht so richtig, was man da vor sich hat in dem Soundtrack. Und dann irgendwann stellt man fest, es wiederholt sich tatsächlich. Und zwar immer und immer und immer wieder. Aber manchmal muss man erstmal so einen Schritt zurückgehen, um das zu merken. Koji Kondo, der Komponist des Soundtracks, der hat das tatsächlich ziemlich cool hinbekommen. Dieses Thema, dieses Super Mario World Thema, was super klebrig ist und einen manchmal nachts aufschrecken lässt und man hört es im eigenen Kopf, weil es so unfassbar catchy ist, das ist ja wirklich in jedem Level, oder?
Also in vielen. Ich weiß nicht, ob es wirklich in jedem ist.
Also ich glaube, in jedem normalen Level ist es in den Geisterhäusern nicht. Das ist ein anderes.
Ha! Und da ist es nämlich. Ja. Wenn man da einen Schritt zurückgeht, quasi rauszoomt aus dem Bild, dann erkennt man tatsächlich, ach krass, es ist das Thema. Man muss nur wirklich ein paar Schritte zurückgehen. Also musikalisch gesprochen, das Thema ist total verlangsamt, dass man es gar nicht erst so richtig mitbekommt. Und durch perspektivische Verzerrung stellt man fest, oh, und es wurde von Dur auf Moll umgeklemmt. Also der hat es wirklich überall reingesteckt und zwar manchmal so als akustische Illusion oder so.
Wir können das ja mal einspielen, oder? Um den Leuten mal zu zeigen, dass das tatsächlich so ist, oder?
Ja, genau, genau. So eine Side-by-Side-Comparison. Okay.
Ja, das waren jetzt mal ein paar Auszüge aus dem Soundtrack und da hat man es tatsächlich ziemlich gut gehört, dass sich das Hauptthema immer wiederholt. Und ich muss zugeben, ich habe das während des Spielens nicht oder fast nicht bemerkt. Also bei weitem nicht überall. Ich habe es ein-, zweimal bemerkt, dass sich das ähnelt. Aber dass es wirklich das gleiche Thema ist, das habe ich während des Spielens ehrlich gesagt nicht gerafft. Aber genau dafür haben wir unseren Dr. Music, den Philippe.
Ehrlich gesagt habe ich auch irgendwie, bin ich eine Stunde an irgendeinem Geisterhaus verzweifelt, weil ich den Ausgang nicht gefunden habe, weil man irgendwelche Blöcke von A nach B schleppen muss und dann keine Ahnung was. Und das habe ich natürlich nicht ausprobiert und bin da wirklich eine Stunde rumgeflogen. Und erst dann macht es irgendwann Klick. Moment mal, wenn man das alles irgendwie so doppelt bis dreifach beschleunigt sich denkt, dann ist das doch dieses eine Thema. Und dann dachte ich so, Chapeau, einfach mal eine Stunde lang unter die Nase gerieben bekommen und erst dann fällt's auf. Das ist maximale Abwechslung aus immer wieder demselben. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
Passt ja auch so ein bisschen zur Grundidee des Spiels, also Vorhandenes weiterzuentwickeln und zu veredeln und nicht komplett neu zu denken. Ich muss aber auch sagen, Chapeau an euch. Also ich habe es während des Spielens überhaupt nicht gehört, gar nicht. Habe es natürlich auch in der Recherche im Nachhinein mir erlesen, aber ich hätte es im Spiel selber nicht rausgehört.
Also ich finde das richtig cool, muss ich sagen. Das ist ja nun auch ein sehr memorables Thema. Philippe nannte es klebrig, aber du meinst natürlich klebrig im positiven Sinne, dass es einem im Ohr kleben bleibt.
Genau.
Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an alte Soundtracks irgendwie. Also wenn du einen John Williams nimmst, der macht ein Hauptthema oder mehrere Themen für einen Film und dann variiert der die im Film immer mal wieder. Das taucht immer mal wieder auf in einer Variation. Langsamer, schneller, je nachdem, was für Emotionen er gerne wecken möchte beim Zuschauer. Und genau das machen die hier auch.
Ja, John Williams oder James Horner, der hat das, glaube ich, auch gern mal gemacht, dass sich so ein Thema wirklich ganz, ganz konsequent durchgezogen hat. Und in die Riege eingereiht zu werden, ist nicht die kleinste Ehre, würde ich mal behaupten.
Nee, definitiv nicht. Aber gut, okay, Koji Kondo hat ja auch das Hauptthema von Super Mario 1 geschrieben, ne? Und das ist ja noch memorabler. Also wenn du zu irgendeinem Retro-Gamer gehst und dann macht er was? Genau, das macht einfach jeder. Ich weiß nicht, ob es ein memorableres Gaming-Thema gibt als das. Vielleicht Tetris.
Sehr typisch für Super Mario Bros. 1 war irgendwie so dieses Latin-Feeling, das sich da so durchgezogen hat. Irgendwie hat man immer so leichte Zuckungen in den Hüften, wenn man das hört. Und das war aber gar nicht so typisch für Koji Kondo, habe ich rausgefunden. Der war eher ein Fan von Scott Joplin.
Hat er was mit Janis zu tun?
Nee, haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie beide aus Texas sind und beide eher in die Blues-Richtung gehen, aber so von in verschiedenen Ausprägungen. Scott Joplin hat den Entertainer komponiert und eingespielt und so.
Der Clou, ne?
Ja, der Clou, genau. Und wurde tatsächlich auch in Tom und Jerry Cartoons früher benutzt.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Es würde auf jeden Fall passen.
Also wenn das nicht vielen Dank für die Blumen war, was immer nachmittags kam, dann gab's so eine Variante davon, wo genau diese Melodie kam, während Tom und Jerry ins Kino gegangen sind. Das kam öfter mal abends, das weiß ich, weil meine Eltern mich dann manchmal noch geweckt haben und ich dann abends noch Tom und Jerry gucken durfte. Das war ganz besonders.
Cool.
Mitten in die Nostalgie.
Hm.
Ja, und dieses Beschwingte da aus dem Ragtime, das scheint er wohl sehr zu schätzen, der Koji Kondo. Also Ragtime, weil die Rhythmen von rechter und linker Hand so wirken, als hätte man zwei verschiedene Notenblätter zerrissen, Rag sozusagen, und hätte die dann zusammengepackt, weil die überhaupt gar nicht zusammenpassen. Also die Zeit oder die Synchronisation ist völlig zerrissen zwischen den beiden, sodass es nicht so ganz gleichmäßig daher kommt, sondern alles irgendwie so ein bisschen gegeneinander verschoben und dadurch kommt einfach ganz viel Bewegung rein in die ganze Geschichte. Das ja, passt sehr zu dem lebhaften, bunten, verspielten, was so ein Super Mario mit sich bringt.
Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wie es so für uns gewesen ist, Super Mario World oder beziehungsweise das Super Nintendo mit seinen 16-Bit-Fähigkeiten grafisch zu erleben. Wie war das so soundtechnisch? Also bei mir war es so, nach diesem ganzen 8-Bit-Geklimper, das ich gewohnt war vom NES oder vom C64 oder sowas, das war für mich ein ähnliches Brett wie mit der Grafik, als ich zum ersten Mal einfach diesen krassen Unterschied gehört habe in diesem 16-Bit-Sound, also diese Vielschichtigkeit, die auch da zu hören war, die auch da möglich war, das hat mich auch einigermaßen umgehauen und hat es ja ähnlich wie die Grafik auch geschafft, nochmal eine viel, viel dichtere Atmosphäre herzustellen. Wie ging das euch so? Habt ihr das auch so als so bahnbrechend empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, man kommt von einem Master System, also auch wenn ich keinen Super Nintendo hatte, man hat es ja mal im Kaufhaus gespielt und so. Und das, dann kommst du auf so eine Maschine, also ich, das ist so ungefähr wie wir, Tobi, du und ich, zum Amiga gekommen sind, weil das Super Nintendo, das hat ja auch mit Samples gearbeitet. Ja. Anders als das Mega Drive, was mit einem Soundchip der alten Schule noch gearbeitet hat, warum das ja auch viel schwieriger zu programmieren gewesen ist. Die Leute, die es drauf hatten, die konnten aus dem Mega Drive halt auch gute Sounds rausholen, aber da gab es halt keine Samples. Da musste alles noch so wie früher erstellt werden. Allerdings muss man sagen, dass diese Samples den Koji Kondo auch vor echte Probleme gestellt haben, weil der das halt auch gewohnt war, mit der alten Chip-Struktur zu arbeiten, also Musik zu schreiben, zu programmieren. Und jetzt musste er plötzlich Sound-Samples erstellen und die musste er auch alle selber machen, wie er mal in dem Interview gesagt hat. Und das war wohl gar nicht mal so leicht. Und was ich ganz spannend fand, der komplette Soundtrack, der ist am Keyboard entstanden. Mhm. Und der wollte das gerne so klingen lassen wie echte Instrumente. Also halt genau, was du gerade gesagt hast, weg von diesen Chip-Tunes. Klingt natürlich immer noch nicht wie ein echtes Instrument, ist aber doch weitaus näher an einem echten Instrument. Und ich fand das schon sehr cool. Beziehungsweise, wenn ich es damals erlebt hätte, hätte ich es natürlich noch viel geiler gefunden. Aber ne, wir haben ja schon ganz oft, Tobi, du und ich, wir haben ja schon ganz oft die Soundfähigkeiten des Amigas angepriesen. Und das Super Nintendo konnte mit Leuten, die es drauf hatten, halt ganz ähnlich klingen wie der Amiga.
Ja, da gebe ich dir recht. Und obwohl der Amiga und das Super Nintendo jeweils mit Samples arbeiten, finde ich, dass man doch durchaus beiden so einen eigenen Sound zugestehen kann. Also ich würde sagen, man hört, was ist Super Nintendo, was ist Amiga.
Würde ich tatsächlich davon abhängig machen, welches Stück und vielleicht auch welchen Komponisten man hat. Also wenn ich mir den Soundtrack von Jim Power, den habe ich ja mal vorgestellt, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Wenn du dir da das Amiga-Stück anhörst und das Super Nintendo-Stück, das fällt schon schwer, die auseinanderzuhalten. Das sind wirklich Nuancen.
Okay.
Also da hat, ich weiß nicht, aus welcher der beiden Maschinen Hülse da jetzt mehr rausholen musste. Kann ich nicht sagen. Aber die sind schon echt dicht beieinander. Aber na, klar, die beiden Systeme sind ja trotzdem unterschiedlich. Und ich würde auch sagen, ja, jemand, der da wirklich drin ist, der kann das raushören. Das Mega Drive sowieso, das klingt ja doch nochmal ganz anders.
Ja, und das mag ich so gerne, dass man diese Geräte dann auch wirklich an ihrem Sound erkennen kann. Dass jedes wirklich einen sehr eigenständigen Sound hat, sei es jetzt 8-Bit oder 16-Bit.
Aber Philippe, wie war denn das für dich?
Tatsächlich ist mir am Super Nintendo gar nicht so viel aufgefallen, weil es alles so funktionierte. Also manchmal merkt man nur, wenn einem was fehlt oder wenn einen was stört. Und das ging so ein bisschen an mir vorbei beim Super Nintendo, weil es alles so glatt ging musikalisch. Vorher auf dem Game Boy oder auf dem NES hatte man manchmal diese Limitierung von 4 Tonspuren, also 3+1. Und wenn dann tatsächlich ein Gegner einmal einen Soundeffekt gemacht hat, konnte es sein, dass einfach mal eine Musikspur einfach für ein paar Sekunden aussetzte und die fehlte dann und das fiel auf. Und dann dachte man sich, ach Mensch, was soll denn das? Und das passierte beim Super Nintendo nicht. Mhm. Also so auffällig, unauffällig, dadurch, dass einfach so viele Stolpersteine wegfallen konnten, zum einen. Zum anderen aber auch ein ganz anderes Gefühl von Musikalität. Also, dass beispielsweise sowas wie Mario 1 ein bisschen Latin-mäßig klang, das lag mal so gar nicht an den ganz popeligen Synthes vom NES, sondern wirklich rein an der Komposition. Aber dass Super Mario World so ein bisschen nach nach Country und Bluegrass und Skiffle und Ragtime und so klingt, nach all dem Kram. Das liegt nicht nur an der Komposition, sondern auch, ach Mensch, guck mal, das ist ja ein Banjo. Und da spielt einer auf den Kokosnüssen und macht so ein bisschen Trappelgeräusche. Und dann wird das alles noch mal lebendiger und man hat ein bisschen mehr das Gefühl von Holz und Saiten und ein bisschen weniger das Gefühl von Plastik und Drähten. Und von daher war es wie eine andere Welt. Also es war für mich dann plötzlich nicht mehr vergleichbar. So, das klingt ja ganz anders als NES, sondern einfach so, wow, ohne die Vergleiche. Mhm. So ist es mir gegangen. Aber immer noch deutlich als Videospielmusik erkennbar.
Ja.
Also, ne, hat einfach den Videospiel-Sound.
Ja, das finde ich auch immer total wichtig. Habe ich auch neulich, glaube ich, schon mal erwähnt.
Ja, hast du.
Dass ich das total mag, wenn noch etwas nach Videospiel klingt, wenn man noch weiß, in welchem Medium man sich befindet.
Mhm.
Und das nicht allzu sehr verschwimmt.
Was an dieser Machart des Soundtracks, also sprich, du machst ein Thema und du baust es immer wieder um, was dann natürlich auch unglaublich clever dran ist, von dem Herrn Kondo. Wir kennen das ja alle, wir hören Radio und es kommt ein Lied, das wir kennen, wir machen lauter und wir hören es gerne. Hm. Man hört ja im Allgemeinen lieber Musik, die man schon kennt.
Ja.
Und dadurch, dass das Hauptthema, das ist natürlich am Anfang präsent und du hörst es wahrscheinlich auch, wenn du das Spiel früher gestartet hast, du hast es dir öfter vielleicht mal angehört und das war ja, ist ja auch ein cooles, fröhliches, catchy Lied. Und dadurch, dass es dann in Nuancen, in abgewandelter Form in den Levels wiederkommt, mochtest du die Levelmusik vielleicht auch nicht mal bewusst, weil ich hab's nur in ein, zwei Leveln gemerkt und ansonsten nicht und Tobi hat's gar nicht gemerkt, aber dadurch mochtest du die Musik der Level vielleicht unterbewusst mehr.
Das kann schon sein, ja.
Und das ist echt ein ziemlich cooler Kniff, den er gemacht hat. Und ein Stück doch vergleichsweise oft neu zu arrangieren, das ist schon beeindruckend. Ich find's echt super.
Er hat quasi die DJ-Remix-Kultur damit begründet. Nein, hat er nicht. Aber das ist so der Effekt. Man möchte nicht angeödet werden von immer demselben, mag aber trotzdem das, was man schon kennt.
Ja. Und da schließt sich auch nochmal der Kreis zur Gesamtphilosophie des Spiels, ja, irgendwie, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben. Aus alt mach neu, aber nicht zu neu. Also so Evolution statt Revolution, könnte man ja so ein bisschen sagen.
Also bevor wir es jetzt gleich wieder haben, wollen wir nicht noch mal irgendwie ein Fazit zusammenfassen? Wollen wir nicht mal irgendwie, wie fanden wir das Spiel denn?
Um nicht sogar zu sagen, war Mario früher besser?
Ja, das könnten wir beantworten, wenn wir die neuen Marios kennen würden. Obwohl, Tobi kennt ja das eine oder andere. Also irgendein New Super Mario kennst du doch, oder?
Ja, tatsächlich. Also New Super Mario Bros. Von der Wii kenne ich. Und das ist wirklich großartig. Und ich bin ja niemand, der viele neuartige Spiele kennt. Und insofern ist ja die Wii schon eine Konsole, die für mich zu den sehr modernen Geräten gehört. New Super Mario Bros. Ist wirklich ein super Spiel. Zwei-Spieler-Modus, simultan, ist schon mal einfach Bombe so. Du kannst zu zweit, zu dritt, sogar zu viert spielen. Das ist echt richtig cool, macht sehr viel Spaß. Und ansonsten sind sie sich natürlich auch dem alten Prinzip treu geblieben. Also Oberwelt, Koopalinge, all diese Dinge tauchen dann natürlich auch wieder auf. Und das Ganze ist halt, ja, schön aufpoliert irgendwie im Stile der Wii. So, das sieht schon echt ganz gut aus. Mir hat das auf jeden Fall großen Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen. Insofern ist der alte Mario nicht unbedingt besser, der neue aber auch nicht zwangsläufig schlechter, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken.
Das ist wirklich sehr diplomatisch, ja, das stimmt.
Aber jetzt nochmal so ganz konkret Super Mario World. Ich finde, es ist ein hervorragendes Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein Jump'n'Run gibt, das es besser gemacht hat. Also für mich gehört das schon zu den Spielen oder zumindest zu den Spielen des Genres, die nur sehr, sehr schwer zu toppen sind. Ich finde, das ist extrem rund von der Grafik über den Sound bis hin zum Gameplay und dem Handling. Macht das Spiel das meiste richtig. Und insofern kann ich als Fazit wirklich nur sagen, ich bin froh, dass wir diese Runde nochmal gedreht haben.
Ich kann mich Tobi da nur anschließen. Das war wirklich eine runde Sache. Also nicht unbedingt viele Jump'n'Runs können mich da so abholen, weil die Schwierigkeitsgrade von damals einfach ganz schön angezogen waren und die Abwechslung vielleicht dann und wann mal ein bisschen gefehlt hat. Und das ist bei Super Mario World beides überhaupt null gegeben. Also die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die gleichzeitig dargeboten wurden und die unaufhörliche Abwechslung, die einem geboten wurde, haben das sehr angenehm zu spielen gemacht. Also zwischen Passagen, die man aus dem Flow heraus einfach runterspielen konnte, bis hin zu den Passagen, bei denen man das Gefühl hatte, oh Gott, es ist alles nur zufällig richtig gegangen und ich habe nichts bewusst richtig geschafft. Ich bin einfach nur von Klippe zu Klippe, von Gegner zu Gegner irgendwie getaumelt und gestolpert, war alles dabei. Und so kann ich mich, ja, wie gesagt, einfach nur anschließen, dass ich froh bin, dass wir diese Ehrenrunde gedreht haben. Markus, du so als Fragender, wie war es bei dir?
Okay, also ihr beide lobt es in den höchsten Tönen. Einer muss natürlich ausbrechen.
Ja, hau rein.
Aber das muss wer anders machen. Ich habe es ja schon öfter gesagt, ich bin ja ein Sega-Kind, aber ich muss einfach völlig neidlos anerkennen, dass Super Mario World seinen Klassiker-Status absolut zurecht hat und es ist auch absolut zu Recht, dass selbst heute moderne Jump'n'Runs immer noch öfter mal mit Super Mario World verglichen werden. Kommt ein aktuelles Spiel an Super Mario World heran? Das gibt's heute immer noch. Und das alleine zeigt ja den Status dieses Spiels. Und ich finde, Jump'n'Runs hatten damals eine absolute Peak. Ich habe auf dem Amiga ja viele Jump'n'Runs gespielt und ich würde mal behaupten, keines davon kommt an Super Mario ran. Und auch wenn ich Sonic cooler finde und auch wenn ich ein Sega-Kind bin, muss ich Super Mario World einfach in den höchsten Tönen loben. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Es hat eine fantastische Steuerung, hat ein cooles, schlankes, aber doch nicht zu flaches Power-Up-System, hat ein fantastisches Level-Design, hat Geheimnisse, die man entdecken kann. Also das Spiel hat schon echt viel. Ich will nicht sagen alles, weil ich habe es ja nicht ganz durchgespielt. Die Gegner sind ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Und was an heutigen Jump'n'Runs, an den guten heutigen Jump'n'Runs halt einfach besser ist, sind diese ganzen Komfortdinger, das mehrere Checkpoints, unendlich, also das ist ja immer unendlich Leben heutzutage. Du spielst das Spiel einfach, weil du Bock hast auf das Spiel, weil du Spaß am Spielen hast. Und das kann trotzdem herausfordernd sein dabei. Und das hat man ja so ein bisschen umgangen, indem man Speichern, Laden benutzt hat. Darum sehe ich das auch nicht als Cheaten an, was einige sicherlich tun. Für mich ist das Komfort, der mir Spielspaß bringt. Und ich habe ja erzählt, ich habe es versucht. Und ich würde es auch wieder versuchen. Aber generell kann ich sagen, Super Mario World, absolute Empfehlung. Und auch ich bin froh, dass wir diese Ehrenrunde gedreht haben.
3 von 3.
Ja, dann haben wir es jetzt, oder?
Jetzt haben wir es.
Dann bleibt uns jetzt eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen, als vielen Dank an unsere Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben. War ja doch eine etwas längere Folge, aber Super Mario World ist ja schon so eine Art Monolith im Gaming-Bereich.
Bisschen ehrfurchterbietend, ja.
Also honoriert das bitte, schreibt uns entsprechende Kommentare auf irgendwelche Social-Media-Plattformen, auf Twitter oder auf Instagram oder auf unserer Website www.ewiggestern.de. Oder wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da sind wir für jeden Lobgesang zu haben.
Für jede 5-Sterne-Bewertung natürlich. Ja, dann entlassen wir euch in den Morgen, in den Nachmittag, in den Abend oder die Nacht, wann immer ihr uns hört. Und wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin.
Bleibt am Drücker.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Super Mario 3. Nintendo. Now you're playing with power.